So, es ist wieder Zeit für das Penta-Radio. Ihr hört uns auf Coloradio 98,4 und 99,3 MHz oder im Internet unter c3d2.de. Und wir haben heute die Ausgabe vom 27. August 2019. Und ich glaube, irgendwas ist am Sonntag, oder?
Ja, denn nicht nur hier im Studio geht's heiß her, denn es ist immer noch Sommer. Nein, auch in der Politik steht einiges an, nämlich am 1. September. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was abgeht, was ist da los?
Das ist eine Landtagswahl und nicht nur eine, es sind zwei tatsächlich in Brandenburg und auch hier in schönen Freistaat Sachsen wird wieder ein neues Landesparlament gewählt. Thüringen ist dann, glaube ich, ein bisschen später dran, aber auch noch dieses Jahr. Und deswegen haben wir hier so ein paar kleine News zusammengetragen für euch als Einstieg. Und erstens haben wir natürlich einen ganz wichtigen Hinweis und dafür brauche ich bitte jetzt den Jingle.
Werbung in eigener Sache.
Genau, denn ich habe mal nach langer, langer Wartepause wieder einen neuen Pentacast veröffentlicht. Das ist jetzt die Folge 55 und den Link dazu tun wir euch in die Shownotes. Wenn ihr das ihr hört und habt keine Shownotes, findet ihr das auch unter c3d2.de unter dem Menüpunkt Pentacast. Und da geht es 45 Minuten lang um die Landtagswahl und genauer gesagt nutze ich das als Aufhänger und erzähle mal so ein bisschen, wie es mir ergangen ist als Wahlhelfer. Denn das ist ja so ein altes Thema vom CCC. Wir machen gerne unsere Wahlen mit Papier, denn Wahlcomputer sind nichts, was für eine Demokratie würdig ist.
Wird darin erklärt, wie man Wahlhelfer wird, ob man noch Wahlhelfer werden kann und was man da so tun muss?
Also jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen knapp, noch Wahlhelfer zu werden. Allerdings zu dem Zeitpunkt, als der Podcast veröffentlicht wurde, das war am 6. August, das war so 3-4 Wochen vor der Wahl, da war es tatsächlich noch sinnvoll, sich als Wahlhelfer anzumelden, denn wir brauchen jede Menge Leute. Wir haben mittlerweile von 440.000 Wahlberechtigten haben bereits 110.000 per Brief gewählt. Also die Wahlbeteiligung ist schon mal mindestens 25% jetzt gerade, bevor die Türen überhaupt öffnen zu den Wahllokalen. Und das ist auch eine Zahl von letzter Woche schon. Also es wird wahrscheinlich jetzt höher sein. Und das muss halt alles jemand irgendwie auszählen. Die ganzen Briefe müssen geöffnet werden. Da müssen auch Leute in diesen Urnenwahlräumen sitzen, wo man dann irgendwie in die Grundschulen und so hingeht, um zu wählen. Und das sind, wie viele Leute sind? Ich glaube so 4.000 Leute allein in Dresden. Also so etwa 1% der Bevölkerung ist Wahlhelfer tatsächlich. Und es gibt auch eine Entschädigung dafür. Wenn man da mitmacht, dann kriegt man so je nachdem, was man für ein Amt bekleidet, dazwischen so 40 und 70 Euro. Und ich glaube, letztes Mal gab es auch noch als Bonus noch dazu einen freien Eintritt in den Zoo. Da war ich im Zoo, habe mir die Papageien und so angeguckt.
Ja gut, von Papageien und Politikern zu Maul. Maul, hast du schon den Wahlomaten gemacht?
Ja, aber ich habe vorher noch eine andere Frage. Wenn ich Wahlhelfer bin, wann muss ich denn da früh aufstehen? Ist das hackerkompatibel?
Also ich habe das einigermaßen hackerkompatibel. Ich hatte mal einmal Urnenwahl gemacht und da habe ich dann mir gesagt, das ist nichts, denn da muss man so um 7 Uhr auf der Matte stehen. Oder wenn man Vorsitzender von dem Urnenwahlbezirk ist, sogar noch früher, also 6.30 Uhr ungefähr. Und das ist halt mit einem normalen Hacker-Schlafzyklus nicht zu vereinbaren. Da habe ich auch tatsächlich dann bei der Stichwahl verpennt. Da wurde ich dann ersetzt durch irgendjemand anderen. Und deswegen bin ich jetzt nur noch in der Briefwahl. Und da geht es so um 14.30 Uhr bzw. 15 Uhr los.
Aber die müssen bis 18 Uhr zu Ende gezählt sein, oder ist das da anders?
Nee, in der Briefwahl musst du bis 8, also darfst 15 Uhr so anfangen, diese Briefe aufzumachen. Und die Stimmzettel dürfen aber erst ab 18 Uhr ausgezählt werden. Also erst wenn alle Wahllokale geschlossen ist, darf mit der Auszählung angefangen werden.
Okay, damit das nicht tendenziös ist.
Genau, damit da nicht Informationen irgendwie an die Öffentlichkeit geraten und eventuell die Wahl beeinflussen könnten oder so.
Gut, aber jetzt nochmal zurück zu dieser witzigen Webseite, die uns allen sagt, was wir wählen sollen.
Nein, bloß nicht. Da steht sogar extra drauf. Es handelt sich nicht um eine Wahlempfehlung. Nee, wir sagen es. Ich gehe gleich nochmal drauf und ihr erzählt, was es ist.
Also auf jeden Fall gibt es da eine Webseite im Internet, die fragt euch ganz viele Fragen. Die könnt ihr dann mit Ja, Nein oder ich habe keine Meinung dazu beantworten. Und könnt ihr zum Schluss nochmal in der Bewertung hochsetzen und runtersetzen, welche Themen euch wichtig sind. Und die schlagen euch dann so eine Liste von Parteien vor, die euch dann empfohlen werden.
Es wird nicht empfohlen, sondern es wird gesagt, laut dem Wahlprogramm, beziehungsweise die Parteien werden dann halt auch aufgefordert, zu diesen Thesen Stellung zu nehmen. Und dann wird dann halt einfach ausgerechnet, mit welcher Partei habe ich jetzt die meisten Übereinstimmungen. Und das hat natürlich auch am Ende nichts damit zu tun, wie die Parteien dann nach der Wahl handeln. Das ist ja durchaus bekannt, dass so Wahlprogramme eher so grobe Leitlinien sind manchmal.
Ich kann nur sehr empfehlen, die Antworten der Partei, die Partei zu lesen, weil die sind immer sehr gut.
Wir sind allerdings nicht parteiisch. Ja.
Also nein, wir sind nicht parteiisch. Nein, ich habe nur gute Antworten gesagt. Nicht, dass ihre Position gut oder schlecht
sind. Ich glaube übrigens, dass die diesen Wahl-O-Mat gehackt haben, weil die sind immer, werden die als erste Partei, glaube ich,
Kann sein. Auf jeden Fall haben sie gute Antworten gegeben. Also die Zucht von Stahlwolle-Schafen war auf jeden Fall dabei.
Damit kann man die Wölfe effektiv abhalten. Ne?
Exakt. Und was war es noch? Sie sind für die Abschaffung der 5%-Hürde, weil sie sonst die SPD sehr vermissen würden. Fand ich sehr gut.
Auf jeden Fall für jeden von euch, der sich noch nicht genau sicher ist, wo er sein Kreuz setzen sollte, vielleicht gibt das euch noch ein bisschen meine Idee. Guckt auf die Webseite mal drauf. Ja, man braucht sicher 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist jetzt nicht mit 3 Klicks gemacht. Aber mir hat es ganz gut geholfen, meine Entscheidung zu treffen.
wahl-o-mat.de/sachsen2019/.
Ich habe auch gestaunt, dass es das Ding jetzt schon seit 2002 gibt, also tatsächlich jetzt seit 17 Jahren mittlerweile. Initial natürlich für die Bundestagswahlen, jetzt mittlerweile, wie man sieht, halt auch für die ganzen Landtagswahlen. Also das ist offenbar so eine Web 2.0 Erfolgsgeschichte.
Ja, letztes Mal gab es irgendwie Probleme, weil sie nicht genügend Parteien angeboten haben, um sie miteinander zu vergleichen. Seit jetzt ist es auch möglich, alle Parteien gleichzeitig miteinander zu vergleichen und auch die Ergebnisse sich anzuschauen.
Es ist aber so ein bisschen versteckt. Also man kriegt dieses, ich habe mich selber gewundert, man kriegt erst dieses Formular, wo man wieder Parteien auswählen muss und dann gibt es halt unten auch so quasi schon fast im Fußbereich so einen Link, man kann auch alles sich angucken.
Ja, den hätten sie weiter hochsetzen können.
Ja, aber oder einfach gleich so machen.
Ich frage mich ja, ob das Ding funktioniert, weil das zeigt mir seit 2002 immer dieselbe Partei an, die ich wählen soll.
Tja, Mo, du darfst halt nicht mehr dieselben Antworten ankreuzen. Apropos Wahl, was ist denn so im Wahlkontext passiert? Ich sehe irgendwelche englischen Nachrichten.
Ja, der Aufhänger für den Pentacast, den ich da gemacht habe, war ja eben, dass wir das in Deutschland alles manuell machen, also mit Zetteln und Umschlägen und Gummibändern auch, wenn man das dann am Ende alles zusammenpackt. Und es gab ja so seit den 90er Jahren die Idee, lass uns doch einfach dafür Computer nehmen, die können das alles viel schneller ausrechnen. Da muss man dann nur auf die Summe-Taste drücken und dann kommt da so ein Bon raus und da steht das Ergebnis und dann können wir um 18.02 Uhr alle nach Hause gehen. Das wäre doch toll. Und da gab es dann Bestrebungen, dass solche Wahlcomputer eingesetzt werden und es ist dann bis vor das Bundesverfassungsgericht gelangt, wo dann entschieden wurde, so irgendwann in den 2000er Jahren, also 2005, 2006, so in der Größenordnung, dass das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und der Grund dafür ist, man kann eine Wahl mit Computern so gestalten, dass sie geheim ist. Dann ist es aber schwierig sicherzustellen, dass sie nicht fälschungssicher ist. Man kann sie so gestalten, dass sie fälschungssicher ist, aber dann ist es meistens kein geheimes Verfahren, sondern eins, wo einfach auf einer öffentlichen Liste steht, Person X hat für Partei Y gestimmt und das entspricht halt auch nicht unseren Grundsätzen in der demokratischen Wahl. Wenn man eine Wahl haben möchte, die geheim und fälschungssicher ist, dann ist es prinzipiell womöglicherweise möglich, aber es ist so kompliziert, dass das vielleicht nur 100 Leute in Deutschland verstehen, wie das Ding tatsächlich funktioniert und das entspricht auch nicht den Grundsätzen der demokratischen Wahl. Das muss einfach jeder oder zumindest die große Mehrheit der Bevölkerung verstehen können, was da passiert und bei solchen Zetteln, die man in Urnen steckt und dann am Ende irgendwie zu Stapeln zusammensortiert, ist das der Fall. Bei Computern nicht. Und das haben die Leute in Georgia, also in dem US-Bundesstaat Georgia, jetzt auch so gesehen. Dort hat ein Richter jetzt geordert, dass in den 2020er-Wahlen, also in den nächsten Präsidentschaftswahlen, beziehungsweise allen angeschlossen stattfindenden Wahlen, tatsächlich Papier und Stift eingesetzt werden muss.
Ach, sehr schön.
Das wird auch sehr interessant, weil die haben da so ein krasses Wahlsystem, weil die wählen ja auch immer gleich den Sheriff noch mit und alles Mögliche. Es gibt dann immer so Wahlbücher und das ganze Zeug muss ja theoretisch noch über wenigstens die Legislaturperiode aufgehoben werden. Also da braucht man dann wegschließbare ganze Storages, ganze Lager, die dann irgendwie bewacht werden, dass da keiner reingeht und die fälscht im Nachhinein.
Nö, das ist ja in Deutschland auch so, nur dass halt natürlich die Stimmzettel ein bisschen kompakter sind. Also das mag zwar jetzt für den deutschen Hörer merkwürdig sein, wenn er die Stimmzettel von der Kommunalwahl neulich noch in Erinnerung hat, die ja auch eher ausufernd waren, aber ich habe zum Beispiel auch gehört, dass wir da noch relativ gut dran waren, die Kommunalwahl, weil wir haben ja nur 3 Stimmen, die wir vergeben konnten auf dem Zettel und ich habe von einem Wahlkreis in Niedersachsen gehört, oder Nordrhein-Westfalen, ich glaube Nordrhein-Westfalen, wo man 50 Stimmen vergeben kann.
Richtig, da kumuliert und panaschiert man. Also,
na, bei uns auch.
Ja, aber mit 50 Stimmen dann halt, bei uns sind es 3. Und das ist natürlich nochmal beim Auszählen dann auch sehr interessant. Da muss man dann unbedingt Wahlhelfer sein. Ich glaube, das braucht dann auch eine Woche oder sowas, bis die dann
durch sind. Na, das war ja bei uns auch so. Ich greife jetzt natürlich hier vor und erzähle die ganzen Perlen aus dem Pentacast, den ihr euch definitiv auch anhören sollt. Die 45 Minuten habt ihr sicher noch Zeit irgendwo in eurer Podcast-App. Aber wir sind tatsächlich jetzt zur Europa- und Kommunalwahl neulich nicht fertig geworden. Also um 4 Uhr sind dann die Betreuer dem Amt der Stadt oder was das da ist, zu uns gekommen, haben gemeint, so, wir lösen das jetzt hier auf, weil wir müssen auch diese Räumlichkeiten verlassen bis zu einem gewissen Termin. Und das ist halt einfach nicht zu machen. Und wir hatten halt die Europawahl ausgezählt, wir hatten die Stadtratswahl ausgezählt und waren gerade so in den letzten Zügen bei der Stadtbezirksbeiratswahl. Und das wurde dann 2 Wochen später nochmal einen Rundumschlag gemacht und nochmal ein paar tausend Leute irgendwie ins Rathaus geholt, um da den Rest auszuzählen. Da war ich dann nicht mehr dabei, weil ich dann gerade nicht in der Stadt war.
Richtig, das war der Grund, warum bei meinem Wahlbezirk immer in Auszählung stand. Ich habe immer gewundert, wann sind die mal fertig? Aber genau das ist der Punkt. Interessant.
Ja, deswegen gibt es auch zum Beispiel die Regel, dass die höherrangige Wahl zuerst ausgezählt werden muss. Also die Europawahlergebnisse gab es alle an dem Abend. Weil das einfach der größere Bezirk ist und es wäre natürlich jetzt irgendwie blöd, wenn jetzt irgendwie ein Wahlkreis in Kleinkleckersdorf jetzt das Zusammentreten des Europäischen Parlaments verhindert.
Hast du Dresden gerade als Kleinkleckersdorf bezeichnet?
Nö, das ist unbefangen dessen, ob das jetzt Dresden ist oder wo auch immer.
So, wie war das mit freiem WLAN? Super eigentlich, wenn man es hat und man sollte sich doch immer gleich reinverbinden und Online-Banking darüber machen, oder?
Ja, das ist sehe ich überhaupt kein Problem damit. Und das sehen 82% aller Leute genauso. In einer Umfrage, die jetzt gemacht wurde, haben sie gesagt, ja, wenn ja jetzt irgendwie so ein kostenloses WLAN ist, geil, gehe ich rein. Und das ist mittlerweile nicht mehr ein ganz so großes Problem wie früher. Es ist immer noch ein Problem, aber es ist kein ganz so großes Problem mehr, weil Verschlüsselung mittlerweile relativ breit oder häufig relativ weitläufig ausgerollt ist im Internet und zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meine Standardwebseiten gehe, die ich jeden Tag besuche, wie zum Beispiel mein E-Mail-Anbieter, mein Social-Media-Passwort oder auch meine Bank.
Oh Gott, gibt es diese Domains schon? Ich muss sie unbedingt ganz schnell anlegen.
meinebank.de
Genau, meinemailanbieter.de.
Ist das freie WLAN nie as a Service in deinem Handy? Weil soweit ich weiß, verbindet sich das mit offenen WLANs automatisch
und
versucht.
Nee. Was hast denn du für ein Telefon? Nur,
obwohl, die alten Android-Versionen haben das gemacht.
Naja, es tut es automatisch, wenn diese Asset passt, also der Netzwerkname. Und wenn jetzt natürlich ein Schelm zum Beispiel auf die Idee kommt, sein Netzwerk sowas zu nennen wie Wi-Fi on ICE, was ja doch ein paar Leute in Deutschland vielleicht schon verwendet haben.
Oder Subway ist auch sehr beliebt.
Oh ja, sehr gut. Dann wird sich das Telefon da automatisch hinverbinden und wird gleich mal anfangen, irgendwelche Daten abzurufen. Dann wird natürlich das Betriebssystem zum Beispiel erstmal gucken, bin ich jetzt eigentlich wirklich im Internet? Und wenn das dann der Fall ist, dann werden zum Beispiel noch Updates gesucht. Dann wird gehen zum Beispiel alle möglichen Apps los. Dann versucht der Messenger zu gucken, gibt es neue Nachrichten und so weiter. Und das passiert dann alles über dieses Wi-Fi von der Person, die man gar nicht kennt. Und ja, da muss man sich überlegen, ob man das haben möchte. Wie gesagt, wenn die Verbindung verschlüsselt ist, dann ist es zumindest schwerer für so einen einzelnen Akteur, da irgendwas Sinnvolles mitzumachen, außer irgendwie dann die Verbindung einfach abzubrechen. Aber naja, es ist halt immer noch nicht so, dass alles verschlüsselt ist. Es wird besser, aber es ist immer noch nicht so. Deswegen bei öffentlichem Wi-Fi immer genau hingucken.
Das Interessante ist übrigens auch für Reisende, weil es gibt diverse Regime auf der Welt, die sich dann einfach mal neue Zertifikate ausstellen, weil die haben einfach ihre eigene CA und dann nutzt doch die beste Verschlüsselung nichts, weil entsprechend trotzdem der entsprechende Man in the Middle, Geheimdienst oder welcher Angreifer auch immer, dann dazwischen sitzt. Also unter Umständen überweist er euer Geld dann an böse Republik in welchem Kontinent auch immer, bitte einsetzen.
Bevor uns jetzt der letzte nicht-technische Hörer vom Sofa kippt, wie genau soll ich jetzt mit freien WLANs umgehen? Was muss ich machen, damit ich mich darin halbwegs sicher verhalten kann?
Also ein freies WLAN, so ein öffentliches WLAN ist vielleicht tatsächlich so ein Szenario, wo ich empfehlen würde, ein VPN einzusetzen. Denn also normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie von zu Hause ins Internet gehe, dann bringt es ein VPN eigentlich relativ wenig, was die Sicherheit angeht.
Denn was ist denn ein VPN?
Ein VPN heißt, ich schicke alle meinen Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel hindurch zu einem gewissen Anbieter, dem ich dafür dann meistens irgendwie Geld bezahle. Und dann geht es dann erst hinter diesem Anbieter dann ins offene Internet. Also ich habe halt so einen Kanal, durch den halt alles durchgeht und der Betreiber von dem WLAN, dem ich gerade drin hänge, kann dann halt nur noch sehen, dass ich halt mit diesem VPN-Anbieter rede und kann nicht sehen, was da jetzt genau drin passiert. Und alles, was der noch machen könnte, wäre halt jetzt die Verbindung zu unterbrechen, aber naja gut, das ist halt kein so großes Angriffsszenario mehr, als dass meine Daten exfiltriert werden.
Der Vorteil vom VPN ist natürlich, dass jemand, der am selben WLAN ist, nicht die Pakete einfach mitlesen kann, beziehungsweise wenn er sie mitliest, sie nicht entschlüsseln kann im Regelfall, sofern das VPN genau. natürlich in einer Art und Weise konfiguriert ist, wie ihn das moderne Standards mittlerweile erfordern.
Genau.
So, ein weiterer Sicherheitshinweis ist vielleicht auch einfach, wenn der Browser sagt, dass das Zertifikat nicht legitim ist, einfach nicht auf Weiter drücken und nicht auf Ja, ich bin der Oberhacker und verstehe, was ich hier mache, sondern einfach sagen, ja, richtig, dann gibt es jetzt kein Online-Banking. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man dem Gerät vertraut, seinem eigenen.
Und dass man seinem VPN-Anbieter vertraut, ne? Also die meisten VPN-Anbieter haben als Nebengeschäft zu, ich biete euch VPN an, natürlich auch, ich sammle viele Daten über euch, beziehungsweise irgendwie muss dieser Netzwerkverkehr ja bezahlt werden, der über den VPN-Anbieter geht.
Ja.
Und da muss man sich immer fragen, was ist das Geschäftsmodell? Und gerade bei kostenlosen spätestens sollte man sich fragen, ob man nicht hier das Produkt geworden ist.
Also kostenlose sind einfach komplett unseriös, das geht gar nicht. Wenn man sich überlegt, was halt so eine Betreibung von so VPN-Netzwerktechnik kostet, dann ist 10 Euro so im Monat eigentlich das Mindeste, was man irgendwie erwarten müsste, was die nehmen wollen. So 5 bis 10 Euro und alles darunter ist einfach unseriös und da werden halt deine eigenen Daten exfiltriert und dann hast du genau das Problem geschaffen, vor dem du dich gerade schützen wolltest. Nur, dass es jetzt zuverlässig für allen Datenverkehr zutrifft und nicht nur, wenn du mal aus Versehen im öffentlichen WLAN irgendwo drin bist. Wenn man zu Hause unterwegs ist, hat so ein VPN auch nicht wirklich einen großen Mehrwert, denn es ändert eigentlich nichts an der Situation, in der man sowieso schon ist. Normalerweise vertraut man seinem Internetanbieter, dass er den ganzen Datenverkehr halt genauso ins Internet leitet und nicht verfälscht oder abhört oder was. Und wenn ich einen VPN-Anbieter nutze, dann habe ich genau dieselbe Situation, nur statt dem Internetanbieter muss ich jetzt dem VPN-Anbieter vertrauen. Und die Internetanbieter haben jetzt auch nicht so guten Leumund, aber im Zweifelsfall vertraue ich dann irgendwie einer deutschen Firma, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht und von der Presse irgendwie eventuell auch noch beobachtet wird, eher als irgendeinem VPN-Anbieter aus irgendwo einem anderen Land, was ich nicht kenne oder dem ich vielleicht nicht so vertraue.
Für die ein wenig technischeren Begabten gibt es dann auch so eine speziellen Router-Fritzboxen, die sind ganz beliebt, die bringt gleich so einen VPN-Server mit relativ einfach, ich glaube 4 Klicks oder sowas und ein Passwort setzen, kann man sich sein iPhone-VPN dann doch relativ einfach selber bauen. Nachteil, man braucht eine größere Internetleitung, also wenigstens eine 100.000 empfehle ich.
100.000, was machst du denn über dein VPN? Also auch eine 16.000er.
Der Upload ist das Problem, ich habe dann halt bei einer 16.000er plus 1 Megabit Upload und das geht durch die ganze Welt. Also ich will schon die 40 Megabit Upload haben beim VPN, weil es geht rein und dann wieder raus. Das heißt 40 durch 2.
Also zum Verständnis dann, mit so einer Lösung ist man dann sein eigener VPN-Anbieter. Also man schickt halt aus dem ungeschützten öffentlichen WLAN, dem man nicht vertraut, erstmal allen Datenverkehr nach Hause. Und dort wird dann die Verschlüsselung ausgepackt und dann ins eigentliche Internet wieder hochgesendet. Und deswegen geht das halt alles einmal hoch und runter. Und deswegen braucht man da auch nicht nur, wie die meisten Consumer-Internetanschlüsse haben, einen dicken Download, sondern auch einen einigermaßen stattlichen Upload.
Von Internetanbietern, denen wir vertrauen, zu großen Internetfirmen, die uns missbrauchen?
Genau, da geht es um Google. Die haben jetzt aufgedrückt bekommen, sowas Ähnliches, was Microsoft schon vor ein paar Jahren hatte. Es war ja bei Microsoft damals von der EU-Kommission schon kritisiert worden, also vom Kartellamt, dass sie den Internet Explorer bei Microsoft Windows mit reingebundelt haben. Also wenn immer du Windows installiert hast, hast du auch gleich diesen Internet Explorer dazu bekommen. Und das wurde halt als Marktverzerrung eingeschätzt, denn du darfst halt deine Marktbeherrschenstellung in einem Markt, in dem Fall halt bei Betriebssystemen, bei Windows, nicht dafür ausnutzen, um eine Marktbeherrschenstellung in einem anderen Markt, in dem Fall für Webbrowser, zu bekommen. Und damals wurde Microsoft halt aufgefordert, so eine Version von Windows ohne Internet Explorer anzubieten, was halt eher pro forma war, weil das wollte dann am Ende keiner, aber es gab es zumindest.
Wie soll man sonst einen Firefox runterladen?
Ja, genau. Und später wurde dann nochmal als Regulierung eingefügt, dass dann Windows so eine Browserwahlfenster anzeigen musste. Also es gab dann irgendwie so ein Update und dann ging so ein Fenster auf, Sie können sich jetzt entscheiden, was Ihr Browser sein soll. Soll es jetzt Internet Explorer bleiben oder soll es vielleicht doch Firefox oder Opera oder Chrome oder was auch immer sein?
Ist übrigens immer noch sehr böse, weil wenn ich sage, ich möchte gern Firefox haben, fragt er mich, sind Sie sich sicher, dass Sie wechseln wollen? Wollen Sie nicht doch bei uns bleiben? Also bei Windows ist das sehr interessant.
Ja, Dark Patterns sind ja frustrierenderweise das Default im heutigen Internet, aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Und Google hat jetzt genau dasselbe aufgedrückt bekommen, denn da ist es genau dieselbe Situation. Google ist relativ marktbeherrschend, was Android angeht, also bei Handybetriebssystemen. Und wenn man einen Android kauft, wo irgendwie auch dieser Google Play Store vorinstalliert ist, ist auch automatisch Google Chrome installiert als Standardbrowser. Und da hat die EU-Kartellbehörde hat gesagt, das geht so nicht, ihr müsst jetzt auch so eine Browserwahl anbieten. Und nun hat sich der Markt für Browser so ein bisschen erweitert. Es gibt nicht mehr nur so diese 3-4 Player, sondern es gibt auch noch irgendwie kleinere Anbieter, die ihre eigenen Chrome-Derivate und sowas gebaut haben. Und deswegen hat dann Google jetzt einfach gesagt, ja geil, dann versteigern wir einfach die Plätze in der Browserwahl und profitieren noch davon, nehmen jetzt noch Geld ein damit, dass wir diese Browserwahl implementieren müssen.
Ist das bei Apple ähnlich? Wissen wir das?
Bei Apple ist es, glaube ich, so eingeschätzt, dass die nicht marktbeherrschend sind und deswegen ist es okay, dass da Safari als einzige Lösung geht und dass man nicht mal einen anderen Browser nachinstallieren kann. Also man kann zwar sowas wie einen Firefox installieren oder einen Chrome, aber die verwenden auch die Safari-Engine am Ende.
Um nochmal technisch zu bleiben, eigentlich ist Apple marktbeherrschend, weil Safari ist WebKit. WebKit kommt von Apple und ich glaube Chrome ist WebKit. Und
Chrome ist Blink, die haben weggeforkt.
Mittlerweile haben die weggeforkt.
Ja. Die haben weggeforkt. Aha, auf jeden Fall forkt, glaube ich, gerade Microsoft Edge zu WebKit.
Die forken nicht, sondern die nehmen Blink, also auch Chromium und packen ihren eigenen Kram da drauf.
Okay, gut, hat sich.
Also ja, wir haben wieder eine relativ starke Monokultur von so Blink-basierten Browsern und noch WebKit halt so ein bisschen daneben und Firefox hat außer in Deutschland kaum noch irgendwo in der Welt eine große Präsenz. Also wenn ihr mal wieder einen Underdog unterstützen wollt irgendwo, dann jetzt einen Firefox-Browser installieren. Die sind zwar auch nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser als das, was Chrome oder Edge veranstalten.
Ich kann auch nur wärmstens Sailfish OS empfehlen, ein Betriebssystem, was noch weniger auf den Schirm haben, worüber wir dringend mal eine Sendung machen sollten.
Ja, das wird sicherlich passieren.
Auf jeden Fall.
Und apropos Nischen-Telefone, haben wir heute noch eine weitere Ankündigung, nämlich das Fairphone 3.
Genau, das wurde heute vorgestellt. Sehr cool. Ich selber besitze ein Fairphone 2. Ich habe auch schon relativ viel darüber erzählt. Das Fairphone 3, was bekommen wir da? Wir bekommen einen Mittelklasse-Prozessor, der eigentlich von 2018 ist. Wir bekommen 5 Jahre Garantie, 5 Jahre Support zugesicherten. 64 GB RAM, großen Akku. Das ganze Ding ist jetzt ab sofort wie immer vorbestellbar. Soll 450 Euro inklusive Mehrwertsteuerkosten plus Versand. Und ich denke, das ist eigentlich auch so ein Produkt, was man gerne empfehlen kann, weil es ist doch relativ fair, weil das fair steht nicht bloß im Namen, sondern man soll sich die Philosophie auf der Webseite mal durchlesen, die meint das ernst.
Das ist ein ziemlich modulares Telefon, was sich als Ziel gesetzt hat, seine seltenen Erden und seine Produktionsbedingungen entsprechend fair zu gestalten und deswegen im Herstellungsprozess möglichst wenig Ausbeutung drin zu haben, so gut wie das halt geht. Das ist der Hintergrund meines Wissens. Ist das richtig?
Genau. Also die gehen halt zum Beispiel auch in die Fabriken in China und sagen, ihr kriegt den Auftrag nur, wenn ihr hier einen Betriebsrat gründet und wenn ihr einen Pensionsfonds einrichtet. Entsprechend ist auch jetzt die Entwicklung vom Fairphone 2 zum Fairphone 3 weitergegangen. Es waren halt im Fairphone 2 waren, glaube ich, 5 Module drin, die man austauschen konnte. Das ist nämlich das erste wirklich modulare Smartphone der Welt. Und jetzt sind es 8 Module, die man austauschen kann. Und wir sind halt auch ein Stück von der Größe gewachsen, was mich ja selber ein bisschen ärgert, weil mir sind die 5,1 Zoll vom Fairphone 2 schon zu viel und jetzt sind wir auf 5,7 Zoll. Aber insgesamt ist das halt ein Projekt, was ich gerne unterstützen würde. Für alle, die ein Fairphone 2 haben, keine Angst, es gibt weitere 3 Jahre Updates für das Fairphone 2 und es werden auch 3 Jahre weiterhin 3 Jahre Ersatzteile und Module vorgehalten. Also man muss sein Telefon jetzt noch nie wegwerfen. Ich werde das auch nie machen, aber mich reizt doch schon das neue Telefon.
Gut, dann hören wir jetzt eine kleine Musik, denn wir brauchen hier dringend frische Luft und wir hören uns in 2 Minuten 45 wieder, nachdem uns Blue Dot Sessions mit Basecamp die Zeit versüßt. Bis gleich. Thank you. So, in Gedenken an Simon, der heute leider nicht im Studio sein kann, fangen wir diese Sendung an. Wir haben aber einen sehr würdigen Ersatz gefunden, hoffe ich. Werden wir sehen, bin ich mir sicher eigentlich. Bei uns neu im Studio zugekommen ist Polaris Nordstern. Hi, sei gegrüßt. Polaris ist dabei, weil wir waren zusammen auf dem Chaos Communication Camp dieses Jahr, 2019. Und wir wollen euch ganz kurz einen kleinen Ausschnitt daraus geben und euch ja so erklären, was das ist. Wer das noch nie gehört hat, der Chaos Computer Club trifft sich alle 4 Jahre in Zedenick, Mildenberg, im Ziegeleimuseum. Deutschland, Erde, Milky Way. Willkommen sind dort alle Lebensformen, die sich dazu bereit erklären wollen. Es macht total viel Spaß, es wird von Freiwilligen organisiert. War das denn dein erstes Camp, Polaris? Warst du das erste Mal da?
Tatsächlich, es war mein erstes Camp.
Wie hast du es denn wahrgenommen? Wann bist du denn angekommen? An welchem Tag? Davor, bevor es losging am 21., genau am 21.?
Ich bin am Tag 0 angekommen, tatsächlich. Leider nicht so richtig zum Aufbauen, aber wenigstens Tag 0.
Tag 0 ist spitze, gerade wenn man das erste Mal da ist, kann man sich nämlich so komplett einmal verzaubern lassen. Man muss da nicht irgendwie mitbekommen, wie der Zauber entsteht, wobei manche bösen Zungen behaupten, das ist irgendwie 7 Tage Aufbau und eine halbe Stunde Abbau. Hast du das auch so empfunden?
Ah, ich muss zugestehen, ich habe mich beim Abbau so ein bisschen gedrückt.
Ist ja nicht schlimm, aber das war halt schon, es ist immer jeden Tag was Neues dazugekommen, oder? Wie siehst du das?
Ja, also von dem kurzen Ausschnitt, den ich da gesehen habe, sieht man auf einmal wie wup, wup, wup. Überall irgendwelche Zelte aufschießen oder auch die Landmarken, die man sich vielleicht am Tag vorher so gesetzt hat. Okay, okay, hier runde ich mich da, okay, da ist die Ferry, da ist das Zelt. Auf einmal ist auf einmal da so ein Bundeswehr-LKW und da ein Feuerwehrwagen aufgetaucht. Und denke so, okay, gut, alles
diese
neu.
Diese Beobachtung, dass dieser Aufbau total plötzlich ist, das habe ich auch übelst beim Kongress gehabt. Weil wenn man sich so ein bisschen den Aufbau anguckt, der geht irgendwie über ganz Weihnachten rüber, also irgendwie fast 2 Wochen teilweise. Und dann ist dann so irgendwie der letzte Vortrag, das Closing-Event, und dann kommt man so raus und irgendwie der halbe Kongress ist abgebaut. Und du denkst so, ist das jetzt gerade in den letzten 30 Minuten passiert?
So fühlt es sich auch manchmal an. Also wie gesagt, wenn man sich gar nichts darunter vorstellen kann, es sind 5000 Leute ungefähr, die sich unter freiem Himmel treffen, die sich in die Mitte von 3 brandenburgischen Dörfern auf einer Sandwüste Glasfaser-Internet hinlegen, wofür die Landbevölkerung töten würde wahrscheinlich, wenn sie das zu Hause behalten könnte, wo es dicke Generatoren von der Firma Bredenord gibt. Bredenord, ein warmer Ort, sage ich da bloß. Habt ihr das mitbekommen? Also du hast es gesehen?
Ich habe ein paar Generatoren gesehen, da neben den Schienen zum Richtung skandinavische Embassy.
Ja, also es gab auf jeden Fall Generatoren, um den ganzen Strom zu erzeugen, der dafür nötig war. Und jemand in Schwarzkeks hat neben einem dieser Generatoren in die Abluft einen Sofa gestellt und auf das Sofa draufgeklebt, Bredenord, ein warmer Ort. Und da konnte man sich wirklich nachts, wo es wirklich sehr frisch war, raufsetzen und wurde einmal durchgewärmt. Das war sehr schön.
So, du hattest jetzt gerade von Embassies gesprochen. Was genau ist denn das?
Embassies. Also auf dem Camp treffen sich nicht nur lose Leute, sondern es gibt auch so Gruppen, die sich dort zusammenfinden. Das heißt, eine dieser Gruppen ist zum Beispiel die Skandinavier, beziehungsweise Dänen, Schweden, Norweger und wer auch immer noch sich darunter versteht. Es gab aber auch Embassies aus Deutschland, also zum Beispiel Berlin oder die Chaoszone oder München ist auch immer groß mit dabei. Es gibt einfach große Vereinigungen, wo sich Leute zusammensetzen und Infrastruktur teilen.
Wo ich noch Junker hieß das mal Villages, ist das heute nicht mehr so?
Es gibt einen Unterschied zwischen Assemblies und Villages. Assemblies sind quasi die Vereinigungen aus einzelnen Hackspaces. Nee, also Villages sind die Vereinigung aus eigenen Hackspaces und Assemblies sind einfach Mischungen aus verschiedenen Villages, also einfach ein bisschen größer.
Also ist eine Assembly gleichzeitig eine Embassy?
Nee, Assembly und Village und Ambassady gibt es auch noch. Ambassady sind die Niederlassungen der ausländischen Hackervereinigungen. Also meist zum Beispiel die Italiener haben eine Ambassady, also eine Botschaft auf Deutsch. Aber
und es gab noch die Schotten, die hatten tatsächlich ein Konsulat.
Ja, stimmt, die Schotten haben immer ein Konsulat. Aber die Schotten, die sind eh besonders. Also ich habe mal beim IMF-Camp auf einer Bar gearbeitet. Also die einzigen, wo ich wirklich Probleme hatte und ich hatte wirklich nur Zahlen, die mir nennen mussten, waren die Schotten. Also das ist, wenn die, also schon nüchtern sind die anstrengend, aber an der Bar wird das manchmal dann echt schwierig vom Dialekt her.
Das war ganz süß. Ich war bei denen im Konsulat und eine dort hat mir gezeigt, das Badge, das zusammenzuschrauben und das zusammenzutun. Und dann hat mir jemand so einen Softdrink angeboten. Ich erinnere mich nicht mehr, was es war, aber sie haben mir erzählt, dass sie das eingeführt haben, weil die Bauarbeiter in Schottland so viel Ale getrunken haben und deswegen so viele Unfälle passiert sind. Und so dieses Zeug ist voll mit Zucker und Koffein.
Also eine Mate quasi.
Nee, schlimmer. Also es ist so ein orangenes, so leuchtend orangenes Getränk.
Immer noch eine Mate.
Was super deine Klamotten einfärben kann.
Ah, nicht gut. Aber
so quasi so Mountain Dew in Orange, aber.
Ja, so mit Hustensaftgeschmack.
Also wenn wir jetzt von den Schotten reden, dann stelle ich mir jetzt bildlich vor, und wenn das jetzt nicht gemacht wurde, bin ich sehr enttäuscht, weil ich war nicht da, ich kann es nicht überprüfen. Aber ich hätte es natürlich sehr super gefunden, wenn da irgendwelche Briten da gewesen wären, die ganze Zeit versucht haben, das Camp zu verlassen.
Sie hatten auf jeden Fall ihre eigene Insel dort auf dem Camp. Das Camp sind nicht nur die 5000 Leute und die einzelnen Spaces, die sich da organisieren. Es sind vor allen Dingen auch Vortragszelte und Workshopszelte. Also man kann dort quasi die gesamten 5 Tage, die das da stattfindet, Dinge erleben und dran teilhaben. Organisiert wird das Ganze von Engeln, sogenannten Engeln. Was ist ein Engel? Hast du geengelt?
Ja, ich habe geengelt.
Engel sind freiwillige Helfer und das sind quasi die Schätze, die uns das Camp möglich machen, denn nur so ist es für alle möglichst kosteneffizient machbar, dort eine Infrastruktur hinzustellen, wo sich große Veranstaltungen halt wirklich noch eine Scheibe abschneiden können. Also von Videoaufzeichnungen, Übersetzungen, von Einlasskontrollen und so. Das meiste wird wirklich von Freiwilligen gestemmt. Mit Kunstcrews zum Beispiel, also die Bars, die da gebaut werden und so weiter. Was hast du geengelt?
Ich war Microphone Angel.
Ah, und, cool.
Damit bin ich halt gleich in die Vorträge reingekommen, die ich sowieso sehen wollte.
Das ist natürlich praktisch, weil dann hat man endlich mal die Zeit, sich wirklich Vorträge anzugucken. Und so kann ich dich natürlich auch gleich fragen, was für Vorträge so spannend war, wenn Cyril seine Frage gestellt hat.
Ich hatte ja beim Kongress, war ich ja Access-Control-Engel, auch bei manchen Talks, weil ich so dachte, dann bist du gleich automatisch im Saal und musst dich nicht irgendwie um Plätze bemühen bei den viel nachgefragten Sachen. Das ist natürlich total nach hinten losgegangen, weil wenn man Access-Control macht, steht man halt draußen und hält die Leute ab, die reinkommen wollen. Ich habe so überhaupt gar nichts mitbekommen von den Talks, aber es gibt ja zum Glück Aufzeichnungen. Aber so mein Eindruck ist, wie gesagt, vom Kongress, aber das ist ja dann eine ähnliche Situation mit den Engeln, ist der Kongress und auch das Camp, das versaut einen einfach total für alle anderen Veranstaltungen, auf die man gehen könnte, weil man kommt irgendwie so hin und denkt, das ist so unprofessionell hier, ihr seid eine Technologiekonferenz, warum habt ihr kein eigenes Handynetz?
Ja.
Wo sind eure 100 Gigabit Internet.
Wo sind ihr habt keine Live-Untertitelung in 3 Sprachen?
Ja. Und wo kann ich den Stream gucken, währenddessen ihr redet davon?
Und warum kostet das 7-mal so viel wie der Kongress?
Ja, wahrscheinlich, weil es da weniger Engel gibt, die das kostenlos in ihrer Freizeit machen, denn auch die Engel bezahlen Eintritt. Es ist nicht so, dass das irgendwie gesponsert ist.
Daher nochmal einen großen Dank an alle, die geengelt haben.
Ja, vielen Dank dafür. Es ist aber, wie ich schon sagte, Vorträge und Workshops. Hast du Workshops besucht, irgendwas?
Tatsächlich einen Workshop. Es gab, der war komplementär zu dem Talk Make Your Tech and Wear It Too von einer Schneiderin, die so E-Textiles damit Projekte gemacht hat, Kleidung fabriziert hat.
Für jemanden, der jetzt untechnisch auf dem Sofa zu Hause sitzt, was hast du gerade gesagt?
Okay, das wollte ich gerne ausführen. Das sind Kleidungsstücke, die stromleitende Elemente drin haben. Entweder das sind irgendwie Drähte, die im Stoff mit verwoben sind, oder es ist schon gleich elektrisch leitendes Garn, mit dem dann der Stoff bestickt ist, mit verschiedenen, vielleicht irgendwo LEDs drauf sind oder Chips oder andere Bauteile.
Ich habe mal eine getroffen auf dem IMF, die hatte ein Kleid an, da waren LEDs auch drauf und an ihrem, Kragen hatte sie ein Mikrofon. Das heißt, immer wenn sie gesprochen hat, hat es so Equalizer-mäßig auf ihrem Kleid sich wiedergespiegelt oder wenn halt eine Musik getanzt hat, hast du halt den Beat auf ihrem Kleid gesehen. Wow. Ist das ungefähr sowas, was man sich darunter vorstellen kann?
Unter anderem. Also ich glaube, so Musik visualisieren und LEDs sieht schon recht schick aus. Ich habe auch auf dem Camp jemanden gesehen.
Alles
der
gut.
Hatte so eine Art Schal, der aussah wie so aus so weißem fluffigen Fell und unten drunter hat er so zwei LED-Streifen mit drin, sodass er so einen Regenbogenüberlauf hat.
Sehr, sehr schön, ja, klar. Also verrückte Kleidung gibt es dort. Ich habe auch einen Umhang gesehen, so komplett mit Lichterketten. Ich habe auch gesehen. Der war sogar, oder sie war sogar von uns, aus Jena. Ja.
Wie sieht es mit E.L. Weyer aus? Das wäre doch da auch ein sehr geiles Spielzeug für.
E.L. Weyer hatten wir am Funkmasten, wenn du dich erinnerst. Das ist so phosphoreszierender Draht quasi. Das ist, was man vielleicht von der Uhr kennt von früher. Wenn das Licht drauf geschienen hat, hat sich das quasi aufgeladen. Und das kann man mit Hochspannungen bespielen, sodass man quasi farbechte Drähte hat, die mit relativ wenig Strom, also Batterie tragbar, doch im Dunkeln deutlich leuchten. Und davon hatten wir, ich glaube, 200 Meter dabei.
Aber jetzt in dem Form von in die Kleidung implementieren, ich habe da so einige Ideen, wie man das nutzen könnte. Also ich glaube, gibt es auch eine Aufzeichnung von dem Workshop?
Von dem Workshop wahrscheinlich nicht, aber von dem Vortrag wird es Aufzeichnungen geben und zwar auf meiner Lieblingsinternetseite media.ccc.de. Kann man sich alle Talks angucken.
Werbung in eigener Sache.
Nicht zwingend meine eigene Sache, also unsere eigene Sache quasi, stimmt schon. Okay, also war das der einzige Talk, den du gesehen hast?
Nee, ich war noch bei dem Talk von Adam Harvey. Da ging es um Gesichtserkennung. Der ist ein Aktivist, der vorher schon so Designs gemacht hat, wie man sich schminken kann, wie man sich frisieren kann, um solchen Gesichtserkennungsalgorithmen zu entgehen. Und das war im Prinzip noch eine weitere Ausgabe davon, nur ohne Design, sondern hat mal so einen Überblick gegeben, was ist im Moment der technische Stand von Gesichtserkennung, wie sieht es aus, welche Datenbanken werden dafür benutzt. Das ist schon ein bisschen scary.
Es gab auch lustige, angemalte Gestalten, die auch da rumgelaufen sind, um halt genau mit solchen geschminkten Gesichtern oder so Punkte oder verzerrte Gesichter auf ihren Gesichtern drauf hatten, damit halt diese Kameraüberwachung nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel bei der Freakshow kann man da was sehen. Also es gab eine Aufzeichnung von einem Podcast, der Freakshow heißt. Und dort ganz links saß eine Dame, die genau so einen Gesichtsschmuck während der Aufzeichnung trug. Also wer sich gar nichts drunter vorstellen kann, kann sich das da mal anschauen.
Wenn man sich das anschauen möchte, kann ich auch einen Fernsehhinweis übrigens geben, denn das weiß ich jetzt ganz exklusiv. Es wird am Donnerstag nach unserer Aufzeichnung, also am 29. August, bei MDR Arthur, bei so einem Kulturmagazin, um 22 Uhr im MDR Fernsehen einen Beitrag dazu geben zu einer Modedesignerin aus Leipzig, die auch sowas Ähnliches macht, also auch überwachungserschwerende, gesichtserkennungserschwerende Mode. Und das weiß ich aus erster Hand, weil ich da auch einen Redebeitrag habe.
Werbung aus eigener Sache.
Wir werden diesen Jingle nie wieder loswerden, wenn es so weitergeht. Aber es ist ja eine tolle Sache. Also ich meine, das wird immer mehr präsenter werden und ich weiß nicht, ob Hornbrillen immer noch so effektiv sind, wie man das mal dachte. Also man kann ja auch Brillen schief aufsetzen und dadurch auch die Gesichtserkennung verwirren. Ja, zum Beispiel so. Okay, bitte nicht. Das ist ein Podcast, Leute. So funktioniert Podcast nicht. Jemand hatte gerade schief seine Brille auf. Ihr könnt selber raten, wer es war. Eine von vier Personen hier im Raum. Ich war es nicht.
Das kann nur eine von drei Personen sein, denn eine Person hier trägt keine Brille.
Gut. Vorträge waren schön. Ich bin leider nicht dazu gekommen, selber welche zu sehen. Also Lightning Talks habe ich mir noch angeguckt. Das sind quasi so ganz kurze Vorträge, wo ein paar schöne dabei waren. Und es gab da auch ein paar total interessante Sachen. Also so Neurodiversity im Internet war zum Beispiel sehr spannend. Die kann ich sehr empfehlen. Oder wie man sich in Konzerte reinschummelt, fand ich auch sehr spannend. Er hat einfach selber sich Tickets gedruckt und die Leute ordentlich beobachtet und beschrieben, wie man auftreten muss, um überall reinzukommen. Das fand ich sehr schön. Also da kann man viel Spaß mit haben. Wenn man aber nun Familienmutter oder Familienvater ist, ist man dann auf dem Camp verloren?
Nein, gar nicht.
Gar nicht, ne? Es waren extrem viele Kinder da. Das fand ich total toll. Also kurze Menschen sind ja eh immer super. Aber die wurden auch super eingebunden. Also es gab ein Kids Space, ein einfachen Zirkuszelt voll mit Lego Duplo. Das war spitze. Und es gab auch Silent Areas, wo man halt leise campen konnte.
Was waren so die Durchschnittsalter der Kinder?
Naja, also so von kann alleine laufen bis 50.
Ich habe alles gesehen.
Hören Hacker bei 50 auf, Kind zu sein?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber kommt immer drauf an, wie jung man sich selber fühlt. Und ein paar Hacker-Opas muss es ja auch geben, um so die Bürokratiekram zu machen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Also scheut euch nicht, darüber auch mal nachzudenken, falls ihr das Camp oder den Kongress erleben wollt. Es wird immer kinderfreundlicher. Auch die Zusammensetzung, was das Alter angeht, wird immer spannender. auch der Männer- und Frauenanteil hat sich geändert. Es ist nicht mehr irgendwie nur noch Nerds und fertig.
Gut, da war ich ein bisschen voreingenommen. Ich habe im Hexenvillage und da habe ich, glaube ich, nur viele weibliche Menschen um mich rumgesehen.
Was sind Hexen?
Hexen sind wie Hacker, nur anders.
Ich glaube, die werden auch anders geschrieben, oder?
H-A-E-C-K-S-E-N.
War da nie um X drin?
Nee, kein X.
Das wird sie ja wohl wissen. Sie war ja die ganze Zeit da. Aber die hatten coole Sachen, ne? So gemeinsames Frühstück, gemeinsame Workshops und so weiter. Ich habe da nur gehört von, ich war ja nicht da.
Ja, es gab auch im Hexenzelt Lightning Talks. Und ich wurde da so reingezogen, weil ich mich beim Abendessen mit jemandem unterhalten habe. Und dann sagt jemand, komm, jetzt bist du aber qualifiziert, um Lightning Talk über Raumfahrt zu halten. Komm her.
Sehr schön. Wurden die aufgezeichnet? Kann man sich das angucken?
Nee. Es war nur locker, ziemlich in einer kleinen Runde.
Sehr schön. Hätte man als Hacker in einem Hexenspace auftauchen dürfen?
Na klar.
Okay, nächstes Mal weiß ich Bescheid.
Also besonders, wenn es um Raumfahrt geht.
Ja, sowieso, immer. Es gab Bars, es gab Podcasts, das hatten wir. Was ein SM, also Bars ist natürlich klar, die Fusion Crew hat da wunderbar abgeliefert und hat ein Segelboot gebaut mit drei Masten mit einer unschlagbaren Höhe von 4,99 Meter, was ich echt beeindruckend fand, weil das wirkte höher, aber es war spitze. 4,99 Meter wegen Brandschutz, nur dass ihr es wisst. Und es gab in der alten Aufbereitung, das ist, also man muss natürlich wissen, dass das gesamte Gelände eigentlich eine alte Ziegelei ist. Und die alte Ziegelei hat halt ein aktives Bahnsystem, auf dem rumgefahren wurde. Die haben halt hoch, also Ringöfen, ich glaube 57 Stück. Es war mal Europas größte Ziegelei bis zu den paar 30ern und war selbst noch bis 1991 in Betrieb. Ja, ich habe die Museumsschilder gelesen, wahrscheinlich als einziger. Aber es war total spannend. Also es ist eine schöne Location, so mit echten Häusern und rundherum wurde halt gecampt. Also es ist ein ziemlich, also man ist da halt mitten in einem Industriepark, der aber nicht so gewerbemäßig ist, wie man sich das vorstellt, so im heutigen Kontext, sondern schon schöne Ziegelgebäude und so weiter. Ja, und da haben sich halt Leute drin ausgetobt, unter anderem wir. Wer war wir? Wir waren die Chaoszone. Du hast ein wunderschönes T-Shirt an, muss ich dir bei dem Gelegenheit sagen.
Das ist natürlich jetzt sehr böse für unsere Podcast-Hörer.
Ja, es handelt sich um einen gekreuzten Hammer mit einer Tastatur auf einem Kranz aus Netzwerkkabeln. Also
nicht Hammer und Sichel, sondern Hammer und Keyboard.
Exakt. Das war ein Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss, der aber nicht ausschließlich ostdeutschen Hackerspaces. Es waren Dresden dabei. Mit uns, Potsdam war dabei, Potsdam war spitze mit 30 Leuten und einer Professionalität, die man kaum überbieten kann. Also ich bin gespannt, legt einen drauf, wenn ihr es könnt. Das Eigenbaukombinat Halle war dabei, Halle ist auch super. Halle hat übrigens am 15.09., also am Samstag, den Tag der offenen Tür. Ihr könnt da gerne mal reingehen und einfach mal schauen, wie ein Makerspace und Hackspace in Halle aussieht. Ich rufe dazu auf. Chemnitz war dabei. Gera war dabei, Jena war dabei, Magdeburg mit 3 Leuten war dabei und Hateotu war dabei mit auch so 5-6 Leuten.
Hateotu?
Hackers from the end of the universe, also quasi aus dem Vogtland.
Wie sah es mit den Tschechen aus? Die waren sonst immer mit dabei?
Die hatten wir eingeladen, aber war nicht so viel Interesse da. Wir waren trotzdem insgesamt 125 Leute oder so, das war schon ausreichend groß. Vor allen Dingen so gescherte Infrastruktur ist immer schön, also wenn man früh in die Küche kommt, in das Küchenzelt und dann das Problem hat, dass man entweder Kaffee aus der Espressomaschine nehmen kann, Kaffee aus dem Vollautomaten oder Kaffee aus der, also Eiskaffee Slush aus der Slushmaschine, dann ist es echt ein Problem, weil man steht quasi gerade auf 75 Quadratmeter blauem Teppich in Meeresdeko und muss sich dieser Frage widmen.
Also man macht ja Camping auch, damit man wieder zur Natur zurückfindet, hört ihr sicherlich raus.
Ja, es wurde zusammen gekocht, das fand ich sehr schön. Was haben wir noch? Wir hatten ein Workshop-Zelt, was leider nicht ganz so viel benutzt worden ist. Es gab 1-2 Workshops, zum Beispiel mit Spindeln wurde was bei uns gemacht. Und die Hacker-EG war bei uns zum Workshop, das war sehr schön. Wir hatten einen großen LKW da, die Cyberware. Die hat es sogar auf Spiegel Online geschafft. Also wenn man mal ganz genau guckt, 1 von 4 Kongressfotos ist die Cyberware. Ja. Eine vom Camp, Verzeihung, ist die Cyberware.
Das haben wir aber auch immer. 2015 haben wir das auch geschafft.
Echt, ja?
Ja, da gab es diesen W50 mit dem riesengroßen Masten und der Fahne dran.
Was ist ein W50?
Das ist so ein LKW von, also Leute, die älter sind, sollten das wissen, das ist so ein russisch oder DDR-LKW, so ein 50 Kubik oder keine Ahnung, W50 ist so ein LKW, so ein ganz alter. Ich glaube, die Cyberwehr, diese Feuerwehr müsste ein W50 sein.
Nein, die Feuerwehr ist ein Robur 2002 LA.
Ah, okay. Also auf jeden Fall gab es 2015 diesen W50, diesen LKW, wo ein, ich glaube, 5 Meter Mast dran hing mit einer großen Feuerwehr, mit dem mit einer großen Fahne mit dem Pesthörnchen
drin. Der war bestimmt nur 4,99 Meter hoch, sonst hätte man den vom Brandschutz abnehmen lassen müssen. Auch unserer war diesmal 4,99,5 Meter hoch. Aber der ist ein bisschen eingesunken, deswegen täuschte das von der Höhe her. Ihr wisst, Bürokratie ist anstrengend.
Die wurden bestimmt auch alle nachgemessen.
Ja, ja, klar, klar. Ja, ich würde dich gerne noch mehr fragen. Was war denn anders, als du erwartet hast, als du das erste Mal auf dem Camp warst? Also was hast du denn anders erwartet? Größer, kleiner, lauter, leiser, mehr Computer, weniger Staub. War nämlich extrem staubig. Irgendwie sowas?
Ich denke, weniger Staub. Ich hätte mir tatsächlich auch, ich bin total überrascht, so wie gut das Essen war. So, ich habe als Engel in der Engelküche essen können, von den Mecklenburgern. Oh, ich habe seit lange, lange Zeit nicht so gut gegessen.
Ja.
So lange
Aber die Mecklenburger sind auch immer auf dem Kongress und die machen immer sehr geile vegane Küche, also extrem geil. Ich gehe da immer hin und klaue mir die Rezepte, weil die können echt gut kochen.
Ich glaube, vegan und vegetarisch machen die beides.
Brauchen wir vielleicht mal ein Hacker-Kochbuch?
Es gibt die Food Hacking Base, da kann man auf jeden Fall auch interessant kochen und Dinge tun. Wir hatten aber auch bei uns im Küchenzelt 2 Crews am Tag, die für so jeweils 30 Leute Essen gekocht haben. Also sie haben uns auch auf der Chaoszone quasi vor selbst versorgt, mit vegetarischem Essen größtenteils.
Was ist denn eigentlich aus deinen Pentatubes geworden? Gab es die auch?
Pentatubes gab es. Wir hatten eh viel Licht auf dem Standort, also...
Von was redet ihr?
Pentatubes, das sind...
Also Honky hat über wirre Wege eine große Lieferung von LED-Röhren bekommen, die für so Veranstaltungstechnik gedacht waren und hat die jetzt umgebaut, dass die für Chaos-Events eingesetzt werden können. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ja, die sind kostengünstig vom LKW gefallen und wurden komplett einmal reverse-engineert und umgebaut. Und ja, sie kamen zum Einsatz, aber wir hatten leider so viele davon mit, dass es gar keinen Spaß gemacht hat, sie alle aufzubauen. Also wir hatten, ich glaube, 100 Röhren, also 100 Meter LED-Streifen da drin. Und wir haben, ich glaube, 25 oder so hatte ich nur aufgebaut, hatte aber die Schnauze voll.
Ich habe ja als jemand, der sein Ticket abgeben musste und nicht auf dem Camp war, noch eine Frage. 2015 gab es diese diversen kleinen buschischen Tierchen, die dann immer die Glasfaser angefressen haben. Gab es da dieser Zeit Vorfälle?
Die Furries waren ganz lieb, falls Furries jemandem ein Begriff sind.
Leider ja.
Also es ging um Eichhörnchen. Eichhörnchen haben aus irgendwelchen Gründen den Drang, Glasfaserkabel anzuknabbern. Aber soweit ich weiß, sind zwei Arten von Leitung gelegt worden. Mindestens zwei Arten von Leitung gelegt worden. Eine davon war mit, ich glaube, 10 oder 12 Kilometern sehr, sehr dicken, gesicherten Kabel, so als Lehre aus dem Jahr 2015. Und eine andere war eine Direktfunkverbindung vom Ziegeleipark Mildenberg zum Fernsehturm. Also es sind eine 380 Mbit-Verbindung zustande gekommen, over the air.
Fernsehturm Berlin, gehe ich davon aus.
Ja, meinte ich. Habe ich was anderes gesagt?
Nee, du hast gar nichts gesagt.
Es ist der Fernsehturm Berlin, exakt. Und das ist schon beeindruckend, weil das ist ja schon um eine Ecke weg und es war halt irgendwie eine Sichtverbindung da und die haben es probiert und waren selber überrascht, dass das so gut funktioniert.
Apropos Ecke weg. Also ich war sowieso davon überrascht, auch wie viele internationale Leute da unterwegs waren. Ich habe mit Leuten aus den USA gesprochen, aus Reykjavik, aus Sarajevo.
Es ist einfach das europäisch größte Hackercamp, ne? Und ich weiß nicht, wenn man sich ein paar andere rundum anguckt, die sind immer deutlich kleiner und nicht weniger gut, aber halt einfach anders. Also wenn man mal familiär sein möchte, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal zur Bornhack zu fahren. Das ist so in Dänemark, die sehen alle aus wie Wikinger und machen da einfach 3 Tage so einen Rambazamba, das ist richtig
gut. Das ist jetzt natürlich paradox, dass du für ein Camp dafür Werbung machst, dass es familiär ist und dann jetzt irgendwie Leute dazu bringst, da hinzugehen, damit es dann weniger familiär wird.
Es wird nicht weniger familiär, die Dänen sind cool und ja, keine Ahnung, die Schar ist so das zweitgrößte, was man besuchen kann. Die Schar, genau, die heißt immer mal wieder anders.
Ja, das ist auch so ein Camp, was im Vierjahresrhythmus stattfindet, immer versetzt, so wie die Fußball-WM und EM auch alle 2 Jahre versetzt jeweils stattfinden. Und das wird von den Niederländern ausgerichtet. Das war 2013 die OM und 2017 die Schar und 2021 dann...
Schar, Still Hacking Anyway oder so. Das ist der aktuelle Codename, also quasi dasselbe wie beim letzten Mal. Ich habe Aufkleber gesehen.
Was war dann die Hope?
Die OM. OM, OM hieß die.
Also das war dann...
Die Hackers on the Planet gab es auch noch.
Weiß ich nicht, war ich noch nicht.
Kann sein.
Also das drittgrößte meines Wissens ist so Electronic Magnetic Field. Also das ist immer in der Nähe von London, je nachdem, wie lange Großbritannien sich noch in der EU bewegen wird. Also man kann quasi mindestens einmal im Jahr, zweimal im Jahr auf irgendwelchen Events sein, aber das Camp setzt eigentlich immer Standards und das merkt man auch, dass es immer größer wird. Also...
Und jeder dieser Internationalen bringt doch immer irgendwas Lokales mit. Ich erinnere mich da an die Schweden mit diesem stinkenden Fisch. Ach, wie hieß das Zeug?
Ach Gott, ja,
das
dieses
Das war einfach Wild. So genial. Also da gibt es halt so diverse Camp-Geschichten, die man, glaube ich, sein ganzes Leben lang erzählt.
Ja, wie gesagt, wir hatten die Cyberware, aus der eine Nebelmaschine mit einem sehr fein fokussierten Nicht-Skybeam-Scheinwerfer mit Chaos-Zone-Logo rausgeschossen hat. Das sah sehr schick aus. Wir hatten aber auch lustige Kleinigkeiten so am Rande. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar zum Beispiel die Chaos-Post. Hast du die Chaos-Post nutzen können? Hast du eine Chaos-Post-Postkarte bekommen?
Ich habe tatsächlich eine Chaos-Post-Postkarte bekommen aus dem ZSH.
Okay. Also es haben dir keine Grüße aus der Zone dich erreicht?
Keine Grüße aus der Zone.
Okay.
So, penibler Grenzschutz.
Schade, schade, schade. Politische Prüfung nicht bestanden.
So, jetzt erkläre allen, die das noch nicht vom Kongress wissen, was ist denn die Chaos-Post?
Polaris, erklär mal, was ist die Chaos-Post?
Die Chaos-Post ist im Prinzip ein... lokaler Zustelldienst, wo du einem Chaoten deiner Wahl eine Postkarte, einen Brief schicken kannst.
Man muss sich vorstellen, man schreibt auf eine Postkarte als Adresse nur einen Namen drauf und die kommt trotzdem an und es gibt keinen Briefträger, es wird einfach nur, die findet sich auf chaotischen Wegen zu demjenigen, das ist sehr interessant.
Die Engel laufen rum, also es ist auch eine wunderbare Art und Weise, das Camp kennenzulernen, dass man da als Chaos-Post-Engel unterwegs ist, denn wenn man, keine Ahnung, an Peter aus der Chaos-Zone irgendwas zustellen will, dann muss man Peter in der Chaos-Zone finden und dann muss man halt wirklich Leute ansprechen und die fragen und ist hier ein Peter und dann stellt sich raus, es gab gar keinen Peter und dann hat man wieder ein bisschen andere Probleme. Es gab eine schöne Geschichte am Rand,
Ich habe eine Postkarte bekommen, wo drauf stand, wer Klammer auf A, Klammer zu sagt, muss auch Klammer auf / A, Klammer zu sagen.
Es gab auch eine Postkarte für den Ersten an der Bar, der ein nicht-alkoholisches Getränk ohne Koffein kauft. Die Barengel, die da gearbeitet haben, haben echt lange gebraucht, bis sie jemanden gefunden haben, der ein Glas Wasser wollte. Eine Sache war, und zwar West- und Ostpakete haben wir uns hin und her geschickt, das war sehr schön, also Chaos West hat uns da Postkarten geschickt und wir haben da schön drauf geantwortet, so mit politischer Prüfung und auf der Original-Erika getippten Text mit Schwärzungsstreifen drauf und sowas, das war schick. Und irgendjemand von uns hatte mitbekommen, dass jemand aus dem Kids Space Geburtstag hatte, und zwar Mathilda. Und Mathilda wussten wir nicht, wie alt sie ist, wir kannten sie nicht, wir haben uns aber quasi an die Straße gesetzt und Leute dazu gebracht, Postkarten an Mathilda zu schreiben. Und Mathilda hat über 50 Postkarten bekommen zu ihrem 7. Geburtstag, wie sich danach herausstellte. Und als wir dann Happy Birthday Mathilda an den großen mittleren Masten ran projiziert haben mit dem Laser, konnte man quasi auf dem gesamten Feld lesen, kam Mathilda an und hat uns Gummibärchen geschenkt. Und zwar jedem Einzelnen, der ihr eine Karte geschrieben hat.
Du meinst sicher die Esse, den Schlut, an den er es
genau gesendet hat. Da war, weil
Mast ist nochmal was.
Nee, das war eine Esse und ein Schlut. Also die Potsdamer hatten da einen wunderbaren Laser mit denen sie verschiedene Arten farbige Raketen hochgefeuert haben. Und dann ab irgendeinem Punkt konnten sie auch Texte schreiben. Sowas wie, keine Ahnung, hier könnt ihre Werbung stehen und Werbung ist blöd. Und auch bitte einen Schunk zur Cyberwehr. Und es hat irgendwie 2 Minuten 50 gedauert. Und dann kam wirklich ein Dschung zur Cyberwehr aus dem Nichts.
Das ist Chaos.
Das ist Chaos, das war wirklich
schön. Noch eine Frage zu den Ostpaketen. Ich habe das ja live miterlebt. Wurden die auch geöffnet und kontrolliert?
Also politische Prüfungen fanden statt, aber natürlich war das alles in Ordnung. Es handelte sich im Wesentlichen um Spreewaldgurken und Nudossi. Aber als Antwort kamen leider keine elektronischen Komponenten wie gewünscht. Wahrscheinlich sind die einfach an der Grenze stecken geblieben. So war unser.
Die wurden dann auf dem Postweg durch die Überwachungsedition ausgetauscht.
So ungefähr sah es aus. Was, Polaris, habe ich vergessen zu sagen zum Camp? Was würdest du Leuten empfehlen, die da noch nie waren? Oder was ist etwas, was man hätte anders machen können?
Also ich finde, man könnte ja noch so die Installationen erwähnen. So, es gab diesen Zauberwald, den Hexenvillage.
Also es ist immer cool, wenn man eine Disco-Kugel in den Wald hängt. Je größer, desto besser.
Die gab es, glaube ich, auch 2015 schon. Das ist sehr geil.
Es ist immer überall schön, sowas zu sehen. Oder wenn man dann anfängt, da noch Scheinwerfer reinzumachen oder dann eine Hängematte reinzuhängen oder so und dann einfach dort den Moment genießen.
Also als Raumfahrt-Nerd warte ich ja nur, dass die Ferry das nochmal abhebt irgendwann.
Es gab, da, also zumindest Nebel gab es unter der Ferry das. Die Ferry das, wer es nicht weiß, ist die Rakete mit Effektlack.
Wer nicht weiß, wie die aussieht, dann kann auf das Logo von meinem Space Tourist Podcast gucken. Da ist ein Vektor von der Feridust.
Slash Werbung. Slash.
Oder einfach bei Wikipedia gucken. Das geht natürlich auch. Aber dann hört man keinen coolen Podcast.
Als kleinen Tipp noch für alle, die auf dem Camp waren und sich dieses Mindset möglichst lange erhalten möchten, um gegen die sogenannte Nach-Camp-Depression anzukommen, schaut euch die Talks an. Die Talks auf MediaCCC. Immer wenn ihr gerade schlechte Laune habt oder so, nehmt euch einen Talk und schaut euch ihn da an. Und so kommt man dann noch bis zum Kongress auf jeden Fall hin.
Und kommt zu den Datenspuren.
Das ist das Thema, was wir uns nach der nächsten Musik anhören werden. Es wird mich sehr freuen. Bis in 2:07. Viel Spaß.
Genau, es wurde eben schon angesprochen, wir haben noch die Datenspuren zu besprechen, denn die finden nächsten Monat wieder statt, am 21. und 22. September, also am einem schönen Wochenende, damit es auch keine Ausrede gibt, das zu besuchen. Und wie letztes Jahr auch schon, finden Datenspuren wieder bei uns zu Hause quasi statt, vor der Haustür im Zentralwerk in Dresden-Pieschen in der Riesaer Straße 32. Wunderbar zu erreichen mit öffentlichem Nahverkehr oder wenn es wirklich sein muss, auch mit dem Auto findet man auch irgendwo Parkplätze in der Gegend. Und warum sollte man denn jetzt eigentlich hierher kommen?
Na, erstens, auf der Webseite steht, man kann mit dem Raumschiff landen, weil hier gibt es so eine coole Raumschiff-Landeportion, Landeplatz.
Genau, also wenn jemand von euch Elon Musk ist und gerne mit seiner landbaren Rakete landen möchte, dann nur zu, vielleicht vorher kurz ankündigen, damit wir euch einen Platz frei machen.
Genau,
und denkt
an die Traglast des Daches bitte. Ja. Okay. Also, warum sollte man zu den Datensprüngen kommen? Die Datensprüngen, das ist zum 16. Mal dieses Jahr der lokale Kongress in Anführungsstrichen von Dresden. Ich glaube, unter den CARS-Veranstaltungen der einzige, der kostenlos ist, wo der Eintritt frei ist.
Nee, genau.
Mittlerweile, also es war mal lange.
Auf jeden Fall lange Zeit sehr kostenlos.
Lange Zeit sehr kostenlos und wir versuchen das auch weiterhin so aufrechtzuerhalten. Genau. Wir haben diesmal 33 Druckeinreichungen, leider ist das Programm noch nicht ganz finalisiert. Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Wir werden dazu dann auf der Webseite datenspuren.de das Programm veröffentlichen. Wer jetzt wirklich noch dringend irgendwie Gesprächsbedarf hat, der kann sich gerne nochmal bei uns melden. Vielleicht kriegen wir den noch mit unter.
Ansonsten gibt es auch auf den Datenspuren die Lightning Talks, wo man in 5 Minuten sein Projekt vorstellen kann und auch damit Interessierte findet oder halt Nutzer für sein Projekt oder Mitprogrammiererinnen und Programmierer oder einfach nur sein Projekt vorstellt oder ein Projekt vorstellt. Das muss ja nicht mal das eigene sein. Wenn man irgendeine Software hat, die man cool findet, die man vorstellen möchte, dann kann man das da auch gern tun. Einfach einreichen.
Genau, gerade für die lokalen Hacker, die irgendwie jetzt nicht beim Camp waren oder die auch beim Camp waren und noch so ein bisschen Camp-Depression haben, damit kommt ihr wieder hoch. Wir haben hoffentlich 2 Säle und 4 Installationen im Hof, ein bisschen Kunst, dazu später dann noch. Und dieses Jahr, das ist das erste Mal, das ist auch eine, das haben wir sonst nicht, gibt es so ein bisschen ein Aufwärmprogramm. Willst du uns was dazu erzählen?
Ja, wir haben nämlich am Freitagabend den Aufwachen-Podcast zu Gast. Das ist ein, man könnte vielleicht sagen, links-grün versiffter Politik-Podcast mit Thilo Jung, der ja bekannt ist durch seinen YouTube-Kanal Jung und Naiv und auch durch die Aufzeichnung von der Bundespressekonferenz, die zum Beispiel auch im Rezo-Video sehr prominent zu sehen waren. Wenn man jetzt vielleicht nur die Mainstream-Medien verfolgt und nicht so die YouTube-Szene, dann ist da auch noch mit dabei Stefan Schulz, der früher bei der FAZ als Feuilleton-Redakteur war und jetzt so freier Buchautor ist und eben da sich journalistisch betätigt bei diesem Podcast und außerdem noch manchmal als gern gesehener Gast dazu Hans Jessen, der beim Radio Bremen lange Zeit Redakteur war und auch beim ARD-Hauptstadtstudio. Also das ist auch nicht nur irgendwelche Leute, die so da wie vor dem Bildschirm sitzen und sagen, ich kann das alles viel besser hier, sondern das sind auch Leute, die von diesem Medienbetrieb durchaus Ahnung haben und die schauen kritisch auf Nachrichten, denn der komplette Titel des ganzen Podcasts ist Aufwachen und Nachrichten gucken und schauen sich so Clips aus Tagesschau, Heute-Journal und so weiter an und kommentieren das dann, wie gesagt, linksgrün versifft.
Nicht zuletzt auch aus der Bundespressekonferenz, ne?
Genau, also, das auch.
Also wer Bock auf die Vorband hat, am 20. den Freitag, 20 Uhr, könnt ihr gerne schon vorbeikommen auf eine Mate und könnt euch die 3, ich glaube, die haben alle 3 schon zugesagt, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ich glaube, im Podcast haben sie alle 3 schon gesagt, dass sie kommen, live auf der Bühne on stage treffen. Wir werden sehen, mit was die uns überraschen.
Und bringt Zeit mit, denn die senden für gewöhnlich nicht unter 3-4 Stunden.
Ja, wobei bei Live-Veranstaltungen haben sie sich auch manchmal schon zusammengerissen.
Naja.
Genau. So, was kommt denn danach? Was gibt es parallel zu den Datenspuren? Warum sollte man zu den Datenspuren noch?
Genau, also wenn man sich jetzt vielleicht sagt, irgendwie ja, wegen nur einer Sache, irgendwie wegen diesen Datenspuren da jetzt irgendwie nach Dresden zu kommen, dann gibt es noch einen anderen Grund herzukommen, denn parallel am selben Wochenende spielt auch Methodisch Inkorrekt, die einige Leute wahrscheinlich schon vom Kongress kennen, 2 Leute, die Wissenschaft und Experimente so ein bisschen szenisch aufarbeiten und als Comedy-Programm verpacken.
Reinhold Remsdorf und Nikolaus Wörls.
Genau.
Die beiden Namen, die man immer falsch sagen darf, deswegen mache ich das.
Und die sind am selben Wochenende ebenfalls in Dresden, sind am Samstagabend im alten Schlachthof zu sehen und da gibt es, soweit ich weiß, auch noch Karten für.
Und es wird auch noch ein Hexenfrühstück geben.
Oh. Also
Hexen kommen her und machen ein Frühstück.
Hexen, sehr schön. Hexen ein Frühstück?
Hexen uns ein Frühstück.
Hex.
Ja, cool. Nee, freut mich sehr. Können wir auf jeden Fall irgendwie, wenn ihr da noch Hilfe braucht oder so, sagt Bescheid.
Genau.
Es wird eine ganze Menge Leckerkeiten geben, soweit ich das weiß. Eine ganze Menge von, ich glaube, Wok-Sachen, die im Wok zubereitet werden. Relativ viel vegan und freies über, weil wir dieses Mal mit den Libertären Tagen zusammen sind. Entsprechend kommt auch von der Seite einiges Oka.
Was sind denn die Libertären Tage nun? Die Libertären Tage?
Hat sich keiner vorbereitet?
Hat sich keiner vorbereitet.
Ja. Das ist auch eine Veranstaltung hier aus dem Haus.
Vom Interkulturellen Zentrum.
Ich glaube, die ist vom 15.09. bis zum 21. September.
Also quasi die ganze Woche, wo dann am Ende der Woche die Datenspuren stattfinden.
Genau, und dieses Mal kooperieren wir mit den Libertären Tagen. Entsprechend gibt es da auch einen eigenen Track für die. Das heißt, ein Track, das ist eine Vortragsreihe oder Workshop-Reihe. Entsprechend kann man dort sich auch gerne mit libertären Leuten in Verbindung setzen und austauschen.
Die haben auf jeden Fall ein ausgiebiges Programm, was man sich auf libertariatage.noblogs.org nochmal anschauen kann, wie Mo schon sagte, vom 15.09. bis zum 22.09. überschneidend mit den Datenspuren.
Genau, jetzt haben wir das ganze Rundumprogramm besprochen. Wir haben jetzt gegessen, wir haben gelacht und uns über Nachrichten aufgeregt. Jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Inhalten. Und das ist so ein bisschen mit Sternchen zu sehen, denn wie gesagt, das Programm ist noch nicht finalisiert. Es ist noch nicht so ganz klar, was wir alles genau akzeptieren können. Aber wir haben schon mal so ein paar Highlights aus den Einrichtungen rausgesucht, die es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch ins Programm schaffen werden. Und ja, es ist alles noch so ein bisschen im Fluss. Wir wissen auch noch gar nicht, ob wir am Ende ein oder zwei Säle haben, denn der Baufortschritt im Gemeinschaftshaus von Zentralwerk, der ist halt immer so eine Sache. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr letztes Jahr da wart. Da war das ziemlich baustellenartig, auch mit so einer temporären Genehmigung nur für eine einzelne Veranstaltung. Mittlerweile ist der Bau ein bisschen vorangeschritten. Es gibt jetzt auch eine ordentliche Lüftungsanlage dank dem erfolgreichen Crowdfunding vom letzten Jahr, sodass das da jetzt auch als ordnungsgemäßer, regulärer Veranstaltungsort genutzt werden kann. Und der große Saal, den ihr das letzte Mal schon erlebt habt, den wird es auf jeden Fall wieder geben. Und ob wir auch noch den kleinen Saal darüber dazu kriegen können, das könnt ihr dann selber rausfinden am 21. und 22. September, wenn ihr dann aufs Programm schaut oder dann vielleicht auch da drin sitzt.
Oder vielleicht vorher auch schon auf www.datenspuren.de.
Werbung in eigener Sache.
Du hast das Konzept der heutigen Sendung sehr gut verstanden, ja.
Oh Gott, oh Gott. Ja, wird der Hof auch wieder bespielt werden? Also werden wir Dinge auf dem Hof haben?
Das kommt drauf an, ob sich jemand zum Löten findet.
Zum Löten findet. Auf jeden Fall wird das Fabmobil wird kommen, das weiß ich. Das ist wieder das fahrende Klassenzimmer, was auch sonst im Jahr 180 Tage unterwegs ist und Schulen bespielt. Also da quasi vom 3D-Drucker, Lasercutter und Lötdesign, Platinendesign und sowas Sachen macht. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Wenn sich alles so gestaltet wie geplant, wird auch die Cyberwehr dabei sein. Das heißt, wer auch mal die sehen wollte, kann sich die anschauen. Es werden die Pentatubes da sein. Vielleicht bauen wir einen oder den anderen Roboter. Müssen wir mal schauen. Ich habe auf jeden Fall genug da, um ein paar Kinder zu bespielen. Wir können auch ein paar Blinkklammern bauen. Also wir werden auf jeden Fall irgendwas löten. Bringt eure Kinder mit.
Genau. Wollen wir jetzt das Interview noch mit in die Sendung reinnehmen? Weil dann haben wir jetzt noch 5 Minuten Zeit, um mal ganz kurz zu schauen, was hier so die Highlights im Programm sind, die wir uns jetzt rausgegriffen haben. Und der erste Punkt auf meiner Liste hier ist IT-Sicherheit für Verbraucher stärken. Was ist denn da los?
Ja, da hat sich der Patrick Breyer von der Piratenpartei angekündigt. Der wird zusammen mit der Anja Hirschel, einer Informatikerin, über IT-Sicherheit reden. Die beiden wollen so etwas wie eine IT-Sicherheitsampel einführen, so wie man das aus der Ernährung kennt. Und entsprechend klingt das Ganze sehr interessant, ein hochkarätischer Vortrag. Ich freue mich. Leider noch kein genauer Slot, noch keine genaue Zeit. Wie gesagt, das wird sich in den nächsten Tagen hoffentlich noch bis zum Ende der Woche entscheiden.
Genau. Neben Vorträgen gibt es auch Workshops. Und ein Workshop, der mir da aufgefallen ist, den es auch schon im letzten Jahr so ähnlich gab, ist ein Workshop über GNUnet, was, soweit ich das weiß, eine Art dezentrales Netzwerk ist, was nicht so auf zentralen Infrastrukturen basiert, wie das unser jetziges Internet tut, was ja auf so diesem zentralisierten DNS zum Beispiel beruht und so weiter. Das Problem ist, ich kann dazu eigentlich gar nicht viel sagen und echt, wenn ihr irgendwie daran Interesse habt, geht da bitte zu dem Workshop hin und danach kommt bitte ins Penta-Radio, dass wir darüber auch mal eine Folge machen können und uns das mal erklären lassen können.
Ja, das klingt sehr interessant. Wer wird uns denn da bewirkshoppen?
Ja, das laut der Einreichung ist das die SWA, die auch so auf CCC-Ebene relativ aktiv ist und bekannt ist. Dann ist das Tesseract hier aus Dresden und dann ist das XRS, von mich jetzt nicht weiß wer oder wer er oder sie oder es oder was auch immer ist.
Also ein hochgradig interessanter Podcast. Ich wünschte, ich wäre nicht in der Workshop. Ich wünschte, ich wäre nicht in der Orga. Dann könnte man mehr vom Programm miterleben. Aber, so wie das auch beim Camp ist, wird es wahrscheinlich Aufzeichnungen geben. Zumindest von den Vorträgen, ob wir die Workshops noch mit aufnehmen können, das kommt immer ganz drauf an. Und das Ganze kann man unter media.ccc.de dann später sich auch wieder im Nachhinein angucken oder vielleicht sogar im Livestream.
Genau, was man sich auch angucken kann, und das erwähne ich jetzt nur ganz kurz, weil die Zeit schon wieder wegrennt, ist eine Podiumsdiskussion zur digitalen Gesundheitskarte, wo unter anderem schon jemand vom BSI zugesagt hat und weitere Gäste sind noch in Absprache, werden dann auch rechtzeitig bekannt gegeben natürlich. Es wird außerdem einen Workshop geben zur EU-Datenschutzgrundverordnung voraussichtlich, was ich sehr interessant fand hier in der Ankündigung. Denn das ist mal ein anderes Konzept, als was man so für gewöhnlich kennt. Da geht es darum, diese DSGVO nicht nur zu lernen und zu verstehen, sondern so diese Prinzipien, die in diesem Gesetz verankert sind, so aus von nichts her abzuleiten, nur aus moralischen Prinzipien oder moralischen Überlegungen. Also das klingt ganz faszinierend. Und als letzten Punkt, den ich noch aufgeschrieben hatte, war ein Talk namens Who Needs Money? Cash for FOSS. Und zwar geht es da um ein Förderprogramm, auch glaube ich von der Bundesebene. Haben wir dazu einen Link, den wir in die Shownotes tun können. Ich habe hier nur die Textzusammenfassung, wo es um ein Förderprogramm geht, wo Open-Source-Software-Entwickler mit bis zu 50.000 Euro gefördert werden können. Und das wollte ich deswegen hier erwähnt haben, weil da eine Bewerbungsfrist läuft bis zum 31.09., was ja dann zu den Datenspuren dann nur noch 10 Tage weg wäre. Und eventuell interessiert sich ja jemand von unseren Zuhörern dafür. Und deswegen werden wir dann nochmal einen Link in die Shownotes tun. Das ist jetzt als mich als Hinweis, wenn ich das nachher nachhöre, nochmal den Link rauszusuchen, damit ihr euch da eventuell, wenn euch das interessiert, noch bewerben könnt. Okay, genau. Dann haben wir das jetzt im Wesentlichen alles durch. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu unserem voraufgezeichneten Beitrag. Wir hatten nämlich noch vor Beginn der Sendung einen Gast, eine Künstlerin, die auch auf den Datenspuren zugegen sein wird. Und die werdet ihr jetzt hören. Liegt uns der Beitrag schon vor?
Der Beitrag wird uns gleich zugeschalten.
Regie.
Bis gleich. Thank you.
So, wir sind jetzt hier mit Katharina Groß. Sie ist Medienkünstlerin und wird uns ihr Projekt vorstellen, was auf den Datenspuren zu hören ist. Magst du dich kurz vorstellen, was du so beruflich machst, wie du hergekommen bist?
Das ist ja gemein. Fangen wir lieber damit an, wie dein Nachname geschrieben wird. Mit Doppel-S oder mit SZ?
Mit scharfem S.
Ah, aber wenn man die Internetseite aufmachen möchte, wo man mehr über dich lesen kann, ist es wieder mit Doppel-S, richtig?
Richtig, ja.
Und die Seite wäre Katharina Groß mit Doppel-S.tv.
TV, ja.
Und zu den Datenspuren, bist du eingeladen bei uns oder wirst du bei uns dein Projekt Latencia vorstellen? Ich habe bis heute noch nicht zu dem Projekt Latencia gehört, aber wenn ich mal auf der Webseite bin, fand ich das sehr spannend. Aber bevor wir so richtig in die Details eintauchen, wie bist du denn heute hergekommen? Also was war dein Weg in dieses chaotische Konstrukt Penta Radio? Hast du was mit Computern zu tun? Das ist meine erste Frage.
Ich habe, ja, man kommt ja gar nicht mehr um Technologie drumherum und ich bin auch der Meinung, dass der Mensch sich nur durch Technologie weiterentwickeln kann, quasi eine Koevolution mitmacht und als Künstlerin, Medienforscherin komme ich gar nicht drumherum, mich nicht mit Computern auseinanderzusetzen.
Nicht wundern, aber das ist eine Standardfrage. Hast du ein abgebrochenes Informatikstudium vorzuweisen?
Nein, habe ich nicht. Also all das, was ich darüber weiß, habe ich mir autodidaktisch angeeignet.
Aber du hast, ich habe auf der Website schon ein bisschen spioniert, du hast was gemacht. Also du hast ganz anders angefangen, oder? Also es war irgendwas mit Bildhauerei, habe ich gelesen.
Richtig, genau. Ich habe angefangen mit Bildhauerei und bin dann nach einem Jahr, es hat zu lange gedauert. Man hat eine Idee und das dauert einfach tierisch lange, ehe man das in Skulptur gebracht hat. Und dann hat mich das Bewegtbild interessiert, also die Dimension Zeit. Bin also zum Animationsfilm. Mhm. Und das dauert aber auch meistens noch viel, viel länger. Jedenfalls wurden in den letzten Jahren immer mehr der Betrachter, der Rezipient, der Zuschauer für mich interessant und fragte mich eben, wie er teilhaben kann an einem synästhetischen Erlebnis. Und dann kam die VR-Technologie und das war mein Sprungbrett.
Ich wollte schon fragen, weil wenn du als normale Zuschauer die Leute meinst, die auf dem Sofa sitzen und Popcorn essen, dann will man mit denen nicht immer interagieren. Aber das, die Möglichkeit ist also wirklich im realen Leben sich zu treffen und zu interagieren. Also jetzt nicht irgendwelche Spiele, also Computerspiele sind ja auch ein Weg, mit Leuten zu interagieren oder Chatsysteme oder Videoreden oder sowas. Das heißt schon wirklich vor Ort.
Vor Ort, also kommen wir nochmal zurück zur VR-Installation oder meine Technologie, mit der ich mich in den letzten 3-4 Jahren beschäftigt habe. Dort steht ja der Gamer oder der Zuschauer direkt in der Szenerie drinne und wird Teil der Szenerie. Und das hat mich interessiert, was muss passieren, damit ich ihn zu Interaktionen anleiten kann oder ja.
Wenn man sich jetzt unter VR gar nichts vorstellen kann, ne? Wir sind immer noch im Radio, da kann sowas passieren. VR sind diese Virtual Reality Brillen. Gibt es da ein bevorzugtes Modell oder eine bevorzugte Generation? Hast du da irgendwas Spezielles?
Angefangen hatte ich mit der Oculus Rift. Mhm. Aber das wurde ewig nicht geliefert. Also mussten wir dann irgendwann auf die HTC Vive umsteigen.
Ah, okay.
Und das ist auch super so, weil die hat Boxen, also na, so.
Lautsprecher, Kopfhörer. Und eine relativ hohe Auflösung, oder?
Richtig, das auch.
Aber und sowas kann man zu Hause rumliegen haben als normaler Mensch. Sowas gibt es mittlerweile frei verfügbar, beziehungsweise für größeres Geld zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Und die Technik wird immer kleiner und handlicher. Mhm.
Und damit hast du angefangen. Das heißt, du hast vom Animationsfilm kommt wahrscheinlich schon Ahnung von 3D-Modellierung gehabt. Und ist dann der Schritt zur VR-Brille groß oder ist es eigentlich genau dasselbe?
Also Latencia ist ja das zweite VR-Projekt und das erste hieß Cosmotic. Und es ist ja nicht die VR-Brille alleine, die mich interessiert, sondern diese VR-Brille reiht sich ja in ein ganzes technisches Ensemble ein. Da ist noch diverse Sensortechnologie, die wir mit integriert haben. Bei Cosmotic war es noch ein Leap-Motion-Controller, weil wir die Hände, das Begreifen, mit in die VR hineinbringen.
Beschreib mal, was so ein Leap-Motion-Controller macht. Ich glaube, ich bin der Einzige, also mindestens im Umkreis von 100 Metern, der das weiß.
Okay, also der Leap-Motion-Controller ist eigentlich eine kleine Infrarotkamera, die man noch vor die Brille setzt, aufklebt und sie trackt quasi, was auch immer sich davor bewegt. So ähnlich wie eine Kinect-Kamera. Wenn das ein Begriff ist.
Kinect kennt man noch, das ist das von der Xbox.
Richtig.
Die Tiefenkamera, die halt optimiert ist, um Körperhaltungen zu entdecken, also um quasi Spiele interaktiv vor dem Wiedergabegerät zu spielen. Bei der Leap Motion ging es schon mehr darum, wirklich Fingergesten zu bekommen. Also man kann da ziemlich genau auch 10 Finger tracken und dann solche Späße machen wie, wenn ich mit dem Ringfinger rolle, wer auch immer das kann, dann ist das eine Geste, die irgendwas bewegt oder sowas. Also manche Leute, die das noch nie gesehen haben, können sich das so ein bisschen wie Minority Report vorstellen, wo halt so Leute so wischen und wedeln und daraufhin irgendwelche Bildschirme hin und her geschoben werden oder sowas. Die gibt es aber gar nicht mehr, oder? Ganz kurze Zwischenfrage, gibt es die noch zu kaufen?
Oh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Ding super buggy, super anfällig.
Ich habe damit mal Roboter gesteuert, das war echt der Hammer, aber nur richtig, nee, ich rede von der Leap Motion.
Der Leap Motion Controller. Ja, das ist so eine Eigenart an dem Leap Motion Controller, dass er immer wieder das Signal verliert oder wenn Finger sich überkreuzen, er das dann einfach nicht richtig erkennen kann und das war echt eine große Herausforderung.
Okay, warte mal. Wir hatten also jetzt schon Latenzia genannt, aber du hast noch Cosmotic reingebracht. Was macht Cosmotic? Also wie hast du da angefangen? Was hat das getan?
Also mit Cosmotic ging es wirklich erstmal darum, VR zu erforschen. Was ist das? Vor allen Dingen seine Verkörperungsdimension, also dass der ganze Körper da drin steht und sich bewegt. Ich mich quasi nochmal ganz anders empfinden kann, als jetzt vor dem Fernseher so sitzend. Und dann wollte ich ja das Ding am Begreifen. Wir haben es ja immerhin mit Lichtobjekten da in dieser digitalen Umgebung zu tun. Und der Mensch, der hat ja diesen tief sitzenden Wunsch, die Dinge zu begreifen. So, und da den Leap Motion Controller zu nutzen, um die Dinge begreiflich zu machen, das war schon spannend. Ohne Aktoren, also die ja so ein haptisches Feedback geben, kamen trotzdem ganz interessante Erfahrungsberichte von Interaktoren oder Immersanten, wie man sie nennen mag, dass sie Stofflichkeit gespürt haben oder einen inneren Druck. So. Also ich fand es halt spannend, was der Körper bei so Leerstellen also für Kapazitäten hat, Potenziale hat, dort etwas hineinzugeben, was eigentlich gar nicht da ist.
Okay, also ich stelle mir jetzt vor, ich setze diese Brille auf, habe diesen Leap-Motion-Controller drauf und sehe quasi in einer virtuellen Welt meine Hände oder sehe ich sie dort nicht?
Doch, du siehst sie.
Okay, und was mache ich mit meinen Händen? Okay, sie bewegen sich, das kenne ich ja aus dem Alltag, aber sie haben scheinbar noch Interaktionsmöglichkeiten mit irgendwas.
Ja, richtig. Wir hatten zwei Gestensteuerungen implementiert. Einmal zum virtuellen Fliegen Raum, durch den Kosmos und einmal zum Teleportieren, also um so virtuelle Sprünge zu machen. Und dann kam eben der Bug, den wir da extra rein implementiert haben, der halt die Finger immer mal wieder verdreht hat oder der so, naja, so sein Eigenleben, also quasi auch so ein bisschen die Software dahinter sichtbar gemacht hat durch diesen Fehler. Was wirklich auch zu ganz produktiven Lösungsansätzen seitens der Benutzer geführt hat.
Hat der Spieler oder der Benutzer dieser Installation den Raum, also die sich bewegt, hat er sich quasi vorratend bewegt, weil manche Leute haben ja damit Übelkeiten zu kämpfen und sowas?
Ja, die Motion Sickness, richtig. Die ganz unterschiedlich. Ich hatte eine Testreihe von Menschen von 10 bis 88 Jahre und sie haben sich alle total unterschiedlich bewegt. Manche erst zaghaft, bis sie dann den Raum auch für sich entdeckt haben. Manche sich gar nicht bewegt und man musste ihn erst auf die Schulter tippen, um zu sagen, hier, du kannst dich auch drehen. Also das war also so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich gehen sie da auch hinein.
Und ihr hattet sonst noch weitere Sensoren bei Cosmotic?
Ja, hatten wir. Wir hatten noch einen Pulssensor, einen Windsensor, ein Feuchtigkeitsmesser zum Hautleitwertmessung, also für das Stresslevel.
Das klingt nach einer ganzen Menge Kabel oder habt ihr da irgendwie so eine Smartwatch genommen?
Das war wirklich ein riesengroßer Kabelbaum und wir haben so eine Art Hundeleine alle Kabel nach oben gelegt, sodass quasi der Interaktor so wie an einer Hundeleine hing. Und
wollen Sie ein unglaubliches Erlebnis, legen Sie dieses Halsband bitte an.
Nein, es war schon auch interessant. Also man fühlt sich ja unter der VR-Brille schon auch isoliert. Gerade wenn man noch Kopfhörer auf hat, man ist halt völlig abgeschottet so von der physischen Umgebung. Und trotzdem ist man halt nicht wirklich allein, weil erstens ist halt die ganze Technik da, die ich als wirklich auch als sozialen Akteur in unserer Gesellschaft mit betrachte. Und zweitens kommen wir da vielleicht auch manchmal ein Stück wieder näher zu uns selber, weil wir halt nur auf uns, mit uns halt in dem Moment so beschäftigt sind.
Habe ich auch ganz erfahrene, ganz, ganz interessante Geschichten gehört von Leuten, die in der Sahara einfach mal eine Weile waren, weil in der Sahara ist es nicht nur heiß, sondern auch sehr ruhig. Das heißt, man hört sich da selbst. Und vielleicht ist das so ein kleines Pendant dazu, zur Technik, die Situation, die man sich da schaffen kann. Jetzt haben wir aber Cosmotic. Und was ist jetzt der Unterschied zu Latencia?
Ja, also nachdem das mit dem Leap Motion Controller schon eine tolle Erfahrung war, wollte ich das noch verstärken, diese Verkörperungsdimension, die diese Technologie hat und leider immer wieder zugunsten so einer reinen visuellen Darstellung halt vernachlässigt wird. Und deshalb bin ich zur Kinect gekommen, also den ganzen Körper zu tracken.
Ah, okay. Ich hatte schon überlegt, was man machen könnte. Also Anpusten hattet ihr ja schon, Herzrate hattet ihr schon. Geschlagen wird niemand?
Nein.
Oder bespritzt mit Wasser? Oder, weil man kann ja da noch so ein bisschen weiter eskalieren.
Oh ja, das stimmt. Da gibt es noch 1000 Möglichkeiten, dieses immersive Gefühl zu steigern. Aber bei Latencia haben wir eine Kinect. Also wenn ich von wir spreche, ich habe ein größeres Team. Ich mache das nicht alleine.
Ah, okay.
Da fehlen mir einfach auch die Kompetenzen und es ist zu differenziert, so die ganze Arbeit da drum.
Wie heißt das Team? Wie viele Leute sind das?
Also wir haben uns zu Neue Räume, Semikolon, zusammengefunden und ja, zu Höchstzeiten waren wir 17 Leute.
Ist Neue Räume eine Dresdner Geschichte? Ist das eine deutsche Geschichte? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein Dresdner Kollektiv, sind aber auch jetzt einige nach Berlin gegangen oder nach Halle. Ist sozusagen eigentlich mehr oder minder ein loses Netzwerk und
wo kann man euch sehen? Wo kann man Neue Räume sehen? Außerhalb der Datenspuren, die am 21. September in Dresden stattfinden?
Also Neue Räume hat keine eigenen Räumlichkeiten.
Braucht man neue Räume?
VR ist unser Labor.
Ah, okay. Virtuelle Räume sind ja auch Räume.
Ja, also wir haben uns meistenteils halt in Chats getroffen. Oder natürlich haben wir auch Hackathons organisiert, um mal die einzelnen Parts auch zusammenzubringen.
Okay, aber nochmal zurück zu Latencia. Ne? Also ihr macht das mit Neue Räume zusammen. Ihr habt quasi Cosmotic mit der Kinect kombiniert und damit den Körper des Spielers weiter getrackt. Der Körper des Spielers wird aber vom Spieler selbst wahrscheinlich gar nicht so groß gesehen, oder? Ich meine, gut, er kann an sich runterschauen und dann die Füße sehen vielleicht. Aber was spielt der Körper des Spielers für eine Rolle? Oder ist Spieler überhaupt das richtige Wort?
Eigentlich ist es, würde ich ihn eher als Immersantin bezeichnen oder als Interaktor. Aber Immersant gefällt schöner, das finde ich poetisch.
Ein schönes Wort, ja.
Und Latencia, der Titel, der verweist ja schon auf das Unsichtbare oder das noch nicht Sichtbare. Und so ist auch der eigene Körper in Latencia zunächst ja nicht sichtbar. Aber durch die Kinect wird der Körper der eigene insofern sichtbar, weil man sich mit der Connect, also Kinect per Oberkörperneigung durch diesen Raum bewegen kann. Wir haben also hier keine virtuellen Bewegungen mehr, die etwas suggerieren, man würde sich bewegen, sondern wird dadurch eher so ein Schwebezustand provoziert. Und wir haben wieder einen Windsensor, wir haben so eine Darth Vader-Maske unter die Brille gebaut.
Cool.
Und mit der eigenen Einatmung, dem Ausatmen geht man nach oben und nach unten. Und durch diese eigene körperliche Tätigkeit fühlt sich der Immersant schon recht präsent so in seiner Eigenwahrnehmung.
Das heißt, mit der Atmung kontrolliert man seine physikalische Position, ja, wie im echten Leben so ein bisschen, bloß noch ein bisschen anders. Windsensor ist für die Atmung, Kinect für die Körperbewegung. Ich stelle mir gerade noch so einen Moment vor, keine Ahnung, das eigene virtuelle Spiegelbild zu sehen. Gibt es sowas in der Richtung, dass man seinen eigenen Körper sieht?
Also nicht direkt den eigenen Körper, aber wir haben auch wieder den Pulssensor und einen Temperatursensor. Die Temperatur, die zeigt sich anhand der Farbigkeit. also die Objekte, die Lichtobjekte darin, die also signalisieren dann über ihre Farbigkeit, ob man jetzt eher gerade ziemlich heiß unter, also unter der Brille ist oder und der Puls wird als Graph dargestellt. Ich wollte das wirklich relativ grafisch alles auch lassen, um quasi nicht so eine überbordende visuelle Welt dort zu schaffen.
Wenn man das mal erleben möchte, wo kann man das tun? Cyril oder Katharina?
Ich werde beim diesjährigen Datensporen-Festival das Projekt präsentieren und freue mich über euch als Immersanten. Und wenn ihr mir dann nach vielleicht eure Erfahrungen mit mir teilt, das fände ich schön.
Ich hätte noch eine Frage bei diesem multisensorischen Ansatz. Was ist denn Sinn, den du gerne noch integrieren würdest, der vielleicht jetzt noch technisch nicht möglich ist? Ich musste die ganze Zeit so unwillkürlich denken an diese alten Versuche mit Geruchskino, wo dann versucht wurde, so die Zuschauer mit Parfüm zu bestäuben. Was wäre denn sowas, was du gerne noch integrieren würdest?
Ah, du sprichst vom Sensorama. was ich gerne noch integrieren würde. Eigentlich bin ich sehr zufrieden damit, überhaupt diese Eigenbewegung des Körpers dort so integrieren zu können. Die Stimme ist noch Teil. Also man kann sich auch stimmlich dort hinterlassen und hört auch die Stimmen der Vorgänger. Und der Sound ist auch live, wird auch live generiert. Also auch auf Basis der eigenen Vitalwerte.
Cool. Sehr schön. Ja, weiß nicht, mir fallen nur so schräge Sachen ein wie Nadeln oder Luftstöße. Aber das ist wahrscheinlich mein ganz eigener Fetisch gerade.
Ich wollte da wirklich eine poetisch abgeschlossene Sache schaffen.
So. Okay, also es geht eher um die Eigenwahrnehmung, nicht um die Außeneinflüsse sozusagen.
Richtig, richtig. Ist schon ein meditativer Zustand, den ich dort evozieren wollte.
Dann vielen, vielen Dank, Katharina. Wir freuen uns sehr auf dich, auf den Datensporn 2019 am 21. September in der Riesaer Straße 32 in Dresden auf datenspuren.de. Vielen Dank, bis dann.
Vielen Dank auch.
Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann hört ihr die Podcast-Version, denn dieser Interviewbeitrag war genau 23 Uhr zu Ende, wo dann auch der Livestream endet. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wenn ihr Kommentare zur Sendung habt oder vielleicht einen Themenvorschlag für Pentaradio oder Pentacast, immer her damit an mail@c3d2.de. Pentaradio kommt live bei Coloradio auf UKW 98,4 und 99,3 im Raum Dresden oder im Livestream auf coloradio.org und alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf c3d2.de unter den Menüpunkten Pentaradio oder Pentacast oder an allen gängigen Podcast-Apps. Tschüss und bis zum nächsten Mal.